Max, was geht ab? Guckst du Dschungelcamp?
Nee.
Gar nicht.
Ich war jahrelang, also, nee, so, ich glaube, ich habe das nur 3 Jahre verfolgt. 2013, 14, 15 oder so. Ich habe das letztes Jahr, ich fand es 15 schon scheiße. Ich fand es mega nervig. Und inzwischen, ich habe halt kein Fernsehprogramm mehr. Ist ja so das einzige ASI-TV-Ding, was ich mir mal gegönnt habe. Aber guckst du? Bist du drin?
Ja, ich bin nicht drin, aber ich guck's, weil meine Freundin möchte es gucken. Und da gucken wir natürlich auch ab und zu mal. Ich habe ja gestern einen Tweet dazu rausgehauen über, nee, ich nicht, hier, der Nektar Nils hat ja gestern ein Twitter-Profil gemacht. Aber ist ja einer dabei, der heißt Honey. Und meine Freundin arbeitet unter anderem mit einem Unternehmen zusammen, die diesen Honey eben als Model haben bei sich in der Agentur. Und deswegen hängt überall in der Agentur von meiner Freundin Bilder von diesem Honey-Typen, der da jetzt eben im Dschungelcamp sich gerade übel zum Affen macht.
Wer ist das? Was macht der? Warum macht er sich zum Affen? Muss mir das alles erklären.
Honey ist einfach nur so ein Schönling, so, der immer grinst und immer gute Laune hat und der ist immer flirty drauf mit allen. Und
auch mit Gina?
Ja, auch sehr gut mit Gina. Sehr gut mit ihr. Und da ist einiges. Also, und also der Typ ist wirklich unfassbar. Also er sieht halt sehr, also er sieht schon sehr gut aus. Ist so ein bisschen der perfekte Schwiegersohn mäßig. Und er wurde dadurch bekannt, dass er, glaube ich, bei Germany's Next Topmodel der Freund einer Kandidatin war, die dann auch am Ende gewonnen hat. Und er hat wohl immer mit der geskypt oder sowas. Und dadurch ist er irgendwie ins Rampenlicht gekommen oder so. Und die Leute haben sich einfach in Honey verliebt, haben ihm den Spitznamen gegeben und jetzt ist er im Dschungelcamp. Das muss man sich mal vorstellen.
Ist er noch mit der zusammen?
Der ist, glaube ich, noch mit der zusammen, ja.
Flirtet trotzdem mit Gina Lisa rum?
Ja, wahrscheinlich ist er nicht mit der zusammen, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Generell mit Gina Lisa zu flirten, also man muss ja sagen.
Das muss echt schon ganz unten sein irgendwie. So, da musste lange nichts mehr gemacht haben. Eieiei. Hallo, ich bin die Gina.
Sie sieht wirklich aus so ein bisschen wie der Vater von den Dinos.
Wer, ich?
Gina Lisa.
Gina, wie all Sinclair. Dum, dum, dum. Bin da, wenn noch. Dum, 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 dum.
Das ist Gina Lisa. Nee, aber ganz ehrlich, also ich finde die ist ja wahnsinnig dumm, so muss man sagen, aber ich glaube, die kann dafür nichts, also sie kann nichts dafür, wie sie aussieht so richtig, weil sie halt sehr, sehr dumm ist und glaube,
sie nichts.
Sehr viele schlechte Berater hat und ganz ehrlich, ich finde sie sympathisch dumm.
Ja, das kann gut sein, aber ich finde halt alles, was um diese Frau herum passiert ist. Ich habe mal was mit ihrem Fernsehen gesehen vor vielen, vielen Jahren. Da hat sie, ist sie besoffen auf so einer Krebsgala aufgelaufen. Kennst du das? Wenn sie
nein.
So, da hat sie nicht. Das war so eine Kinderkrebs-Spendengala. Und da ist sie irgendwann völlig besoffen hin und hat gesagt, ihr wollt mich alle nur verarschen. Während so eine Frau oben war, wie im Schlechten, wie in so einem Ami-Comedy-Streifen. Während irgendwie so ein Typ wir bedanken uns heute, dann geht sie hoch und sagt so, lass mich hier nicht verarschen. Es ging halt um Kinderkrebshilfe. Und ist so, wow, schwierig, Gina. Und dann halt auch der ganze Fall um die ganze Geschichte jetzt letztens und so. Man ist immer so ein bisschen durchwachsen, was angeht. Dann tut es einem sehr, sehr leid. Und die ganze Sache ist auch ganz komisch gewesen mit dieser angeblichen Vergewaltigung oder nicht. Ist schwierig, da will ich mir auch gar nicht irgendwie was rausnehmen, aber ich finde sie halt schon immer, sie ist halt Trash, ne? Also sie ist krass Trash. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich war überrascht, dass sie noch nicht im Dschungelcamp war.
Das habe ich auch gesagt. Wir haben das angemacht und meine Freundin so, ja, Gina Lisa ist drin und wir haben diese Vorstellung geschaut. Also da kommen sie alle erst auf so eine Insel und so und dann wird halt einer nach dem nächsten wird da halt so rangekarrt. Und dann kam Kader Loth und da war ich so, wow, Kader Loth war noch nicht im Dschungelcamp?
Das habe ich auch gedacht. Ja. Kader Loth war auch in der Ankündigung nicht drin. Also genau. In den ersten 10, die eigentlich angekündigt waren, war sie nicht.
Und dann kam Gina Lisa und ich so, die war auch noch nicht im Dschungelcamp, das glaube ich nicht. Und Kader Loth auch so eine geile Person und Mallorca Jens ist ja noch dabei.
Mallorca Jens.
Glaube ich auch ein Typ mit dem Waben-Willi und Nektar Nils bald viel zu tun haben werden. Aber hey, Alter, was da für Typen dabei sind. Und der hat sich hier zum Beispiel das Vox-Logo tätowieren lassen.
Das vom Fernsehsender Vox.
Ja. Was hast du so für Tattoos?
Super RTL.
Das ist so ein bisschen wie, es gibt so einen Fußball, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ist es Markus Babbel oder irgend so ein Fußballtrainer?
Markus Babbel.
Irgendeiner hat sich auch immer alle seine Fußballstationen tätowieren lassen. Was sieht so dumm aus, wenn die so ein Logo tätowieren lässt. Also es geht echt nicht dümmer. Und
irgendein Rapper, der mal ganz so, wer war das? War das Riff Raff? Der so McDonalds-Logo und so alle möglichen Logos auf dem Körper tätowiert hat, so ganz dumm.
Fand ich auch gut.
Ja. Es gibt auch witzig, wenn es so einen Superheld gibt, der ganz viele Logos tätowiert hätte. Weißt du, wie der hier heißen würde? Oh Gott. Logan. So, herzlich willkommen beim großen Comedy-Podcast mit Christian und Max Nachtsheim. Ja, besser wird's nicht.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Ach so, was ich noch sagen wollte, Karel Loth hatte mal eine Literatursendung, die hieß Literatur.
Oh Gott.
So, also so viel zum Jungle Camp, wenn ihr das auch schaut. Ich finde ja zum Teil die Moderation von den beiden finde ich ja ganz okay. Sind schon mal ein paar gute Gags dabei. Ich mag das irgendwie, würde mich mal interessieren, wer die schreibt, diese ganzen Gags. Ich habe mal gehört, das wäre der Mann von der Zitlo.
Mhm. Ja? Das habe ich auch gehört, ja.
Also da sind schon echt gute Dinge dabei. Ich mag auch grundsätzlich diesen Daniel Hartwig schon. Diese Zitlo fand ich ja immer gruselig bis zu dem Tag, an dem sie da irgendwie aufgetreten ist, muss ich sagen, ne?
Sieht doch seltsam, ja.
Kennst du noch der Schwächste fliegt? Nee. Das war eine Quiz-Sendung. Da waren,
die Bude von Panem oder was?
Das war eine Quiz-Sendung. Da waren Stühle aufgestellt vor ihr, so in so einem Halbkreis. Und sie stand davor und dann hat sie immer Fragen gestellt. Und es wurde auch immer hektischer. Und irgendwann, wenn du was falsch beantwortet hast,
ich erinnere mich.
Bist du einfach in den Boden geschossen worden von der.
Ja, stimmt.
Und die war dabei immer so bierernst. Und ich hatte immer so Schiss vor ihr und ihrer Frisur.
Die war mal, ich kannte ja von Hugo. Das war früher diese Call-In-Show, ja, wo du mit dem Telefon dann, ja. Dann düt, 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 aber ich hab doch die 5 gedrückt.
Auch geil ist dieser Sat.1-Ball, weil kennst du das noch? Ja, klar. Wo man immer so an, links, rechts, und es war immer so mega verzögert, das war so klar einfach, könnte dich einfach ficken, auch einfach so gelang, weil der Praktikant und hat so einen Joystick in der Hand, so.
Links, links.
Ey, super, super dumm. Naja, egal.
Könnte man auch irgendwann mal kaufen. Mega das schlechte Spiel. Super langweilig. Auch mit der Latenz eingebaut.
Ja, großartig. Hugo konnte man auch kaufen.
Ja, Hugo war geil damals. Wenn man das kaufen konnte, war man voll geflasht, weil man hat es ja die ganze Zeit im Fernsehen gesehen. Auf einmal hieß es, kannst du zu PC zahlen. Dann gab es dann nach 20 Minuten super lame, weil es halt einfach nur diese 5 Minispiele waren. Ja. Aber ich hatte das damals, fand ich voll geil.
Okay. Hast du es immer noch?
Ich habe tatsächlich noch Hugo-Spiele. Ja. Ich habe für den Gameboy.
Über was reden wir heute noch? Wir wollen mal ein bisschen kurz, also wir haben natürlich das große Thema True Detective, damit fangen wir gleich an. Es sind ja 2 Staffeln, über die wir reden wollen. Aber ich würde mal ganz kurz zu unserem Autokino-Event zu sprechen kommen. Also wenn das nichts war, Max, oder?
Aschaffenburg hat gebrannt. Ja. Also deswegen waren auch wirklich 12 Feuerwehrmänner in dem ganzen Gebäude verteilt. Die bierernst in den Ecken standen, in ihren voller Feuerwehruniformen, so nach dem Motto, auch wenn wir nichts zu tun haben, wir sehen gut aus, und die sich das ganze Spektakel rundherum und uns angeguckt haben, und ich glaube, die auch einfach nicht wussten, was an dem Abend passiert, und es danach auch nicht wussten.
Ja.
Aber unsere Leute, die da waren, waren sehr, sehr happy, es war eine sehr, sehr ausgelassene Stimmung, sind, glaube ich, irgendwie gefühlt alle danach noch geblieben, zum Fotoschießen. Ich hab deine Schwester für geil befunden.
Ey, Chris, oh Mann.
Wer ist denn die Geile in dem blauen Kleid? Das ist meine Schwester. Ah, schade. ja, das ist echt krass. Da hat einer dir richtig im Genpool gesprochen.
Hat der Maul. So, wir haben ja nicht denselben Vater.
Habt ihr nicht?
Nee.
Merkt man. Nee, es war ein schöner Abend. Also ich fand jetzt mal im Ernst, ich fand unsere, ich meine, wir hatten ja das große Ding, wir hatten Gäste da, wir hatten 4 Gästeblocks uns eingerichtet. Der erste mit Trailerschnack, da ging es um Trailer, im zweiten dann Nerd Talk mit Tim und mit Julian. Das dritter Teil dann über Serien mit Larissa Fürth über Filme. Ich glaube, wir haben über die Themen eigentlich nur mit dem Nerd-Scheiß, weil Julian halt bierernst bei sowas ist, geredet. Aber ansonsten war es eigentlich immer kilometerweit an allem vorbei. Ja. So wie auch im Autokino.
So wie hier auch. Ja, ich habe von vielen Leuten gehört, dass die Comedy-Elemente, also viele Leute sind halt auch gekommen, so aus meinem Bekannten- und Familienkreis, die gesagt haben, wir schauen uns das jetzt mal heute an, was der Bekloppte da immer macht. Und die haben halt gesagt, so, wenn es halt zwischen uns so quatschig wurde, dann sind die halt gar nicht mehr klargekommen, so, dann haben die sich richtig bepisst vor Lachen. Also wir hatten ja uns so, können wir eigentlich jetzt drüber reden, oder was es gab. Also du hast ein Stand-Up für mich geschrieben, das musste ich vortragen, sehr zu meinem Leidwesen.
Weil du wusstest nicht, was es für ein Stand-Up ist.
Das wusste ich übrigens wirklich nicht. Ich wurde jetzt schon 3-mal gefragt, irgendwie im Nachhinein, ob ich das wirklich nicht wusste. Ich wusste wirklich nicht, was da drin steht. Es war zwar in der Dropbox so, aber du hast mir verboten, da reinzuschauen. Ich habe es auch nicht getan. Also ich wusste nicht, was drin steht. Genauso habe ich dir eine esoterische Traumreise geschrieben. Du wusstest, davon wusstest du auch nichts. So ein bisschen habe ich dir gesagt, was drin vorkommt. Du kanntest die Melodie schon, weil sonst wäre es mega doof gekommen, wenn du die Melodie nicht gekannt hättest, weil du musstest es ja auf der Melodie vortragen. Marek hat dazu, und das war vielleicht mein Highlight an dem Abend, wie Marek hinter dir stand mit dieser Panflöte, du mit dieser Perücke auf und Marek hinter dir mit dieser Panflöte, diese Moves, unfassbar. Wir haben das auch auf Video und wir haben dafür eine Tonspur und wir werden mal schauen, ob wir euch davon happen präsentieren. Alles werden wir euch nicht in voller Länge, glaube ich, präsentieren, weil es soll auch ein bisschen Exklusivität sein für die, die den weiten Weg dahin gemacht haben. Und wir können euch jetzt schon mal sagen, wir setzen gerade alles daran, dass wir das 2018 nochmal wiederholen können, da vielleicht so eine kleine Tradition draus zu machen, zu sagen, wir machen das jetzt jedes Jahr, so einen schönen Jahresrückblick im Januar im Stadttheater in Aschaffenburg, weil diese Location ist so wunderschön. Und es
die schönste Location, der ich hier aufgetreten bin.
Das ist unfassbar schön. Also als ich da reingelaufen bin, war ich so, oh mein Gott, ich flenn gleich. Also wirklich so unfassbar schön mit diesem roten Vorhang und diesen roten Polstersesseln und so weiter. Also es war alles sehr, sehr schön.
Aber was war denn eigentlich los? Der ganze Innensaal war ja im Vorfeld ausverkauft und dann kamen wir raus und dann waren da so 6-7 Placken frei. Da bin ich wahnsinnig geworden.
Ich auch. Das waren, glaube ich, viele Leute, die, es war ja eine Sturmwarnung an dem Tag und wir hatten das zwar verkauft, aber viele Leute sind daraufhin abgesprungen oder mussten halt arbeiten. Das große Problem halt bei unserer Show, dass wir die auf den Donnerstag gelegt hatten und das werden wir nicht mehr tun. Also wenn wir diese Wiederholungsshow, also die neue Show dann machen, planen, wenn wir dafür einen Termin suchen, dann wird es auf jeden Fall ein Wochenende sein. Da werden wir vielleicht auch schauen, dass wir euch vielleicht, dass wir das, sagen wir mal, samstags machen, euch vielleicht freitags noch eine Möglichkeit geben für eine kleinere Veranstaltung mit uns oder so. Ihr hattet was mit Rumblepack in so einem kleinen Kino zum Beispiel. Mhm. Sowas in die Richtung könnte man ja auch mal machen. Und
das haben wir jetzt ja im Dings, ne? Das ist ja bei uns jetzt im Patreon drin. Also genau. Kann sein, dass wir das dann, also wenn wir den Platz dazu sprengen. Was da Leute waren, ne? Aus der Schweiz, der Sonic war da, dann waren Leute aus Kiel da, Leute aus Bremen waren da, was ich weiß, ich habe gar keine Übersicht mehr. Es kam irgendwie überall aus der Welt, kamen Menschen angefahren nach Aschaffenburg, um dann danach auch noch im Domino zu versinken. Wo wir dann auch noch waren. Die Ries völlig besoffen mit Marek getanzt. Das war einfach ein Schauspiel für die Götter. So. Es war einfach traumhaft. Ja, ich war sehr gerührt von dem Tag. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich fand es schön, ist es untertrieben.
Aber sie war zumindest nicht so besoffen, dass sie noch tanzen konnte, weil der Tim, der bei dem war alles komplett Feierabend. Der so. Tim hatte nicht da, bei der Larissa, bei Marek, das hat ja noch gut ausgesehen, wie die sich da bewegt haben. Mhm. Gerade Marek, muss ich sagen, wahnsinnig guter Tänzer, leidenschaftlich. Aber Tim... Also bei Tim war komplett Feierabend, der war so durch.
Wenn mich Marek erinnert, kennst du diesen Typen aus Herkules, diesen kleinen Teufel, den kleinen nackten Teufel mit den Beinen, mit diesen behaarten Beinen? Was sie heißt denn sowas, wenn der so halb Stier, halb Mensch mit Hörnern und so?
Warte mal, da kann ich den Robert anrufen, der weiß sowas immer. Ich rufe den Robert an. Ja, wirklich, der weiß sowas immer. Wenn sowas mit so Sachen, weiß er immer. Aber da muss ich auf seine Arbeit anrufen, warte mal ganz kurz. Das mache ich gerade.
Mach das, das ist gut. Ich finde, es gibt auch wichtige
Guck, der Robert ist nämlich Koch, ja? Guck, so, der Freund von so mir. So sieht er aus. So sieht er wirklich aus. Ja, der sieht wirklich so aus. Ja. Der Robert ist ein sehr guter Freund von mir, ist mein bester Freund, schon seit früher Kindheit. Und der ruft jetzt mal auf der Arbeit an.
Herzlich willkommen in der alten Post Alzenhaus. Ich spreche mit Frau Rösner. Was darf ich für Sie tun?
Ja, hallo, bloß hier. Ich habe mal eine Frage. Ist der Robert da?
Kleinen Moment, bitte.
Der ist nämlich immer arbeiten.
Ja, der ist da.
Ja, kann ich den mal kurz haben, bitte?
Ja, klar, freilich.
So was, halb Stier, halb Mensch.
Ja. Hallo?
Hi, Robert, du kennst dich doch so gut mit Fabelwesen aus. Ja. Ganz kurze Frage. Halb Stier, halb Mensch, wie nennt man das?
Zentaure.
Dankeschön, Robert, tschüss.
Robert.
Ciao. So, das war Robert.
Jetzt hat er diese... Ja.
Okay. Ja, das war Robert, ein guter Freund von meinem bester Freund, der mir seit Jahren die Stange hält. Den haben wir kurz mal angerufen. Also, ja, jetzt wissen wir auch Bescheid.
Ja, okay, alles gut.
Und ich bin nach ich bin da rausgefallen dann irgendwann. Ich war natürlich auch gut bedient. Ich habe mir so ein Long Island Ice hier reingeschossen und dann haben wir so ein Trinkspiel gespielt. Und das war eigentlich, und dieses Trinkspiel, irgendwann ist meine Freundin zu mir, dass gerade unsere Hörer, die auch noch dabei waren, die haben sich das auch komplett reingefahren. Die haben auch gecheckt, genau was da läuft. Und wir haben so ein Trinkspiel gespielt, bei dem wir sehr ehrliche Sachen eigentlich verraten haben. Außer du hast schlauerweise nicht mitgespielt. Und wir die ganze Zeit gesoffen und besoffen. Die ganze Zeit,
also ich saß gegenüber von Tim, der einfach nur noch Laute von sich gegeben hat, der nichts mehr sagen konnte, immer so, der hatte Tim saß da mit so einer 1-Euro-Shop-Sonnenbrille und immer nur so, und wenn er gelacht hat, hat er nicht gelacht, sondern und hat auch immer so, ja, Metal, und so, mega, also die hatte so die Lichter an, so. Daneben saß Jules, der überhaupt keinen Bock auf den Arm hatte, der, als wir schon da reingelaufen sind, ja, müssen wir da jetzt lange bleiben, und so, der hat überhaupt keinen Bock, und ich hatte eigentlich auch nicht mehr so viel Lust, aber allein, weil Jules so wenig Bock hatte, habe ich gedacht, nee, das ziehen wir jetzt 2 Stunden eiskalt durch. Die Ries hatte auch die Lichter richtig, richtig an, die saß neben Tim, die beiden die ganze Zeit, aber bei der Ries ging's noch, und ja, du warst eigentlich okay, ne? Also eigentlich war alle anderen waren okay, aber die, also der Hielscher war raus. Aber die haben dieses Sexspiel gespielt,
Die haben gebumst, kann man sagen,
eigentlich. Auf dem Tisch. Nein, es gibt dieses Spiel, wo man sagt, ich habe noch nie bla bla bla.
Mit einem rothaarigen Sex gehabt, und dann musste meine Freundin trinken, weil sie hatte schon mal mit einem rothaarigen Sex.
Man sagt immer Sachen, und wenn die Person die gemacht hat, dann muss man trinken. Ja, und dann hat man halt, irgendwann saß diese ganze Reihe hinter uns aufrecht da und hat uns ganz, ganz aufmerksam gelauscht. Es war mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte so, Mann. Und die 202, also vor allem Hielscher und Ries haben es ja nicht gecheckt, weil die mit dem Rücken zu denen saßen. Mhm. Und die haben alle so, die Ohren waren ganz, ganz doll gespitzt. Und ich saß, hab das immer so beobachtet. Und hab erst gedacht, ich sag so, ey Leute, mal Privatsphäre jetzt hier auf der anderen Seite. Macht mir, ach, das kriegt doch eh keiner mehr irgendwas mit, so scheiß drauf. War sehr, sehr lustig. Ja. Einfach so laut und war so ordinäre Stimmung. Und dann auch noch die Ries irgendwann so, ich will jetzt noch nach Frankfurt. Und die Kim Adler auch noch so, wir wollen jetzt noch nach Frankfurt. Und ich so, ich fahre euch nicht mehr nach Frankfurt. Wir sind da nach Hause gefahren. Es war unfassbar auf der Autobahn, Alter. Es sind überall, auf der Autobahn waren gelbe Säcke. Ja. Das sagt schon alles über den Sturm, weil wenn wir von Aschaffenburg gelbe Säcke auf die Autobahn kommen, das weiß ich nicht. Aber es war wirklich so.
Ja, ich arbeite ja in einem Idyll, kann man eigentlich sagen, in einem Idyll. Und da war auch Feierabend, da sind Bäume rausgerissen worden und so weiter. Also es war richtig krass. Ich habe am nächsten Tag direkt irgendwelche Bilder bekommen in unsere Arbeitsgruppe. Da war schon echt was los. Aber aber Larissa und Tim hatten auch, glaube ich, schon, Tim hat schon auf der Bühne seinen Flachmann rausgeholt und Larissa hat auch schon auf der Bühne angefangen zu trinken. Die war so on fire. Die war genau.
Mega voll, aber schon im Vorfeld. Die ist aber voll auf die Bühne gelaufen.
Aber bei Larissa, kennst du das, wenn du so ein bisschen trinkst und dann bist du irgendwann auf so einem Punkt, da bist du so gut, da kannst du so gut reden und sonst irgendwas, da bist du so witzig und das war genau ihr Peak auf der Bühne. Ich glaube, das war geplant von ihr. Da war sie richtig gut und danach hat sie aber einfach noch weiter gesoffen, so, ne? Also, da war es ja auch scheißegal, da waren wir ja durch mit dem Thema. Aber war sehr geil, echt, war so witzig und ich fand auch das Trinkspiel witzig. Ich hab ja richtig mitgesoffen, mir war das auch scheißegal, ob das die Leute rausbekommen oder so. Also, ich habe ja eh nichts zu verbergen, also.
Ja, muss auch dazu sagen, es war bei allen recht harmlos. Also es hat jetzt keiner irgendwie, also nichts erzählt, was man nicht schon gedacht oder gehört hat. So. Deswegen, also fand das jetzt nicht.
Und blamiert hat sich auch keiner. Vielleicht der Herr Laschewski.
Warum?
Ja, weil er so im Club so in der Ecke, weil er so der Anti-Typ war. Weißt du, wenn sich einer blamiert hat, dann der. Also ich mich bestimmt nicht. Oder die Larissa oder der Tim. Oder Marek. Marek schon gar nicht. Wir haben uns alle nicht blamiert. Julian, wenn, dann du.
Ja, Julian, du warst immer wieder.
Du bist schuld. Ja. Naja, egal, De Lascesco. Übrigens, wir reden, wollte ich noch was anderes fragen. Geile Sache auch. Wir kommen aus dem Club raus und da treffe ich auf einen Hörer und da meinte er so, wo können wir denn jetzt noch hingehen? Und dann sag ich zu dem, du, wir kommen hier gerade aus dem Domino, da sind auch noch ein paar andere Hörer, da kannst du reingehen, das ist ganz witzig. Ich hätte vielleicht noch dazu sagen sollen, dass das der übelste Drecksladen ist und man das halt ironisch sehen muss, was da drin alles passiert. So, dass der ist dann da reingegangen und ich treffe den 2 Tage später wieder beim Rumblepack-Event, ne, was ja auch übrigens sehr, sehr schön war. Da treffe ich den und da sagt er übrigens nochmal vielen Dank für den Tipp mit diesem Domino. Wir haben es genau 10 Minuten drin ausgehalten.
Ja, es lief halt die ganze Zeit so Jahrtausendwenden Hip-Hop.
Aber richtig gut.
Aber so die ganze Zeit nur so Nelly mit Ride With Me und die ganzen Ludacris-Hits und Fat Joe und Ashanti und What Love. Ich war voll im Modus, Alter. Ich saß da hinten nur so, die haben alle Rough Riders-Hits, DMX, so meine ganze Pubertät-Spätjugend wurde da abgefeuert. Ich hatte so einen Spaß, Alter. So auch, also der DJ hat auch kein Gefühl für Lautstärken oder Übergänge.
Der DJ ist der Barkeeper gewesen.
Ja, es war Wahnsinn. Er saß aber auch so ganz gelange. Aber da war so ein Typ. War das nicht der, der die Mucke macht? Da sitzt einer in so einem Kabuff hinter der Bar.
Ja, ja.
Und er ist ganz gelangweilt und guckt dann. Und ist wirklich auch so ein. Sitzt da einfach nur und guckt so die ganze Zeit starr auf den Bildschirm. Und du denkst irgendwie, er guckt eigentlich Pornos oder irgendeine Serie oder sonst irgendwas. Und macht halt nebenbei so schnell, klickt er die Songs an. So sah das aus. Super.
Also ich erkläre mal kurz, wie dieser Laden aussieht. Du gehst erstmal so eine Treppe runter und dann kommst du unten in so eine Tür rein und es sieht schon alles so ein bisschen verdächtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommst du rein und dann sind das alles Spiegelwände, mhm, und dann ist da in der Mitte so eine Theke und so eine kleine DJ-Kanzel. Und der Mann, der die Theke macht, das ist übrigens auch der Besitzer von dem Laden, der geht auch ab und zu mal auf die DJ-Kanzel hoch und regelt ein bisschen was am Sound. Das ist großartig. Und er macht das halt wirklich mit einer Souveränität, aber auch, wie du schon sagst, so gelangweilt irgendwie. Das ist dem alles egal. Dann gibt's einen kleinen Dancefloor, sag ich mal, der liegt zwischen Toilette und DJ-Kanzel. Und auf dem Weg ist auch noch was, und zwar eine Gogo-Tanzstange. Und jeder, der in Aschaffenburg wohnt, weiß, da ist schon einiges passiert an dieser Stange. Und ich habe da schon echt übelste Nächte gefeiert. Also es ist halt so, wir haben nur diesen einen Laden in Aschaffenburg, der noch offen hat, so ab 2-3 Uhr. Und das ist halt das Domino, deswegen bleibt einfach nichts anderes übrig. Und irgendwann geht man halt einfach in diesen Laden rein. Was will man anderes machen? Geht nicht. So, also dem, lieber Hörer, nochmal, Entschuldigung, dass ich dir das Domino empfohlen habe. Aber das ist so eine Hassliebe mit dem Domino. Ich habe auch immer gesagt, ein Drecksladen. Aber irgendwann sitzt da jeder mal drin, da kommt man nicht dran vorbei und es ist so witzig, dass ich das mit euch allen teilen konnte. Und jetzt in Zukunft, wenn ich Stories vom Domino erzähle, wisst ihr immer, was gemeint ist. Weißt du, was ich richtig strange finde? Das ist mir aufgefallen, things, dass in Filmen...
Was?
Strange Things? Ja, also für alle, die bei unserer großen Comedy-Show nicht dabei sein konnten...
Hier sind nochmal auf Band.
Die Gaggranaten.
Die Gaggranaten.
So,
die Imker und die Gaggranaten.
Auf die Imker. Oh, die Imker haben wir noch gar nicht angesprochen im Podcast.
Nee.
Wollen wir mal kurz über die Imker reden?
Nee.
Willst du es noch geheim halten?
Waben, Willi und Nectar, Nils, coming soon. Hits für Waben.
Wir haben schon ein Twitter-Profil. Habe ich gestern Nacht hat Nectar Nils gestern Nacht erstellt.
Hab ich gesehen. Nectar Nils gestern Nacht erstellt. Ja. Ja. Was gibt's denn noch so? Achso, Patreon, mega geil, dankeschön. Das ist der Wahnsinn, was da gerade abgeht. Wir haben ja letzte Woche den Audiokommentar den Audiokommentar gemacht für Suicide Squad, den du ganz, ganz toll fandest. Christian war richtig begeistert. Das könnt ihr euch alles nochmal anhören, den gibt's jetzt auf Patreon. Neue Nachlesen kommen jetzt die Tage auch wieder mit Intime Stunde und Prosecco-Laune.
Prosecco-Laune, wo sind die Weiber?
Ja, da sind wir jetzt. Was ist denn da jetzt gerade? Warte mal ganz kurz. Stand jetzt gerade. Ich glaube, wir sind bei 1251 oder sowas. Das ist echt, also, man sagt das ja immer so. Ja, habe ich nicht mit gerechnet und bla bla bla. Ich habe da echt nicht mit gerechnet. Also, es wird hier nicht aktualisiert, aber wir sind eigentlich bei 1253. Überkrass.
Sehr, sehr geil.
Vielen Dank.
Ich sag mal, die Winterreifen vom Tesla sind schon gekauft.
Die Winterreifen sind schon drauf, ja.
So, ich will noch mit dir kurz über was reden, und zwar Restaurants und Beziehungen. Was mir voll oft aufgefallen ist, dass in Filmen super oft das so dargestellt wird, als ob man in Restaurants Beziehungen beendet beziehungsweise anfängt, also Heiratsanträge und auch Beziehungen beendet. Ist das nicht kompletter Bullshit? Hast du das schon mal gemacht?
Ja.
Du hast es schon mal gemacht?
Ja, zumindest eine angefangen, ja. Tatsächlich in einem Restaurant.
Echt?
Mhm.
Okay. Der Blick war gerade so, lass uns nicht weiter über das Thema reden. Na gut. Dann reden wir über...
Das war aber das schönste Zusammenkommen, was ich hatte.
In einem Restaurant?
Ja, tatsächlich. Aber das ist auch personenabhängig.
Und ja, aber ich rede jetzt auch von Heiratsanträgen und so.
Ja, das habe ich noch nicht im Restaurant gemacht.
Das ist ja, also, das finde ich sowieso... Hast du schon mal einen bekommen?
Ich? Von wem denn?
Ja, keine Ahnung von wem, du bist alt.
Von
meiner Schwester oder was? Meine
Schwester.
Alter Maul, ey. So,
und dann. Ja, nur eine geile Schwester. Kimmels Willen, es tut mir leid.
Ja.
Echt, also, die ist gut.
Ja, ist ja super.
Ich habe auch eine schöne Schwester. Ich habe drei Schwestern.
Ja, aber bei dir ist so ein bisschen das Ding, du willst nicht, dass ich die kennenlerne oder so, ne? Du hältst mir die so, so ein bisschen.
Das kannst du gern machen. Die eine lebt doch in der Schweiz. Und die anderen beiden sind weg.
Wo in der Schweiz?
Zürich.
Wo da genau?
Warte, ich ruf sie auch mal. Wo lebst du nochmal? Kannst du mal allen Mithörern deine Adresse sagen?
Worüber ich auch noch kurz reden will mit dir ist Wayward Pine. Sorry, Alter, ich habe so viel abzuarbeiten.
Also wir machen bald einen Binge Boys Podcast, deswegen habe ich das überhaupt erst angefangen zu gucken. Die erste Season gibt es ja kostenlos auf Amazon Prime. Die erste fand ich dann auch so gut, dass ich mir die zweite hinterher geschoben habe. Hast du nur die erste geguckt?
Ich habe die erste Staffel geguckt und wusste genau danach, dass es sich nicht lohnt, weiterzuschauen.
Die zweite ist mit einer der schlechtesten Staffeln, die ich je gesehen habe, weil ich werde da bald ausführlich drüber reden. Das Problem ist, die erste Staffel finde ich vom Cast eigentlich ganz gut. Ich finde Matt Dillon tatsächlich ganz gut. Mhm. Ich finde, habe mich sehr gefreut, Juliette Lewis zu sehen am Anfang, die ja dann relativ schnell, ne? Und noch ein paar andere Figuren, so auch der eine Typ aus Empire und sowas, der diesen Sheriff spielt, den Dunkelhäutigen, den finde ich halt super aus, weil er so schön asozial spielt und so. Und auch den Typen, der Pritchett, heißt der, wie heißt denn der Chef, der das Ganze gebaut hat? Ich glaube Pritchett.
Nee, heißt er nicht.
Nicht?
Nee, nicht Pritchett, der heißt
Pritchett Jones. Oh, ich hasse das, ne? Weil der Name wird auch nur 8000 Mal in der Scheißserie gesagt. Ich werde jetzt,
fuck.
Warte, ich hab's, warte kurz. Pilcher.
Pilcher,
ja. Nicht Pritchett. Ja. Und ich mag das eigentlich alles so vom Cast und von den Leuten und so. Und ich finde, die letzten zwei Folgen finde ich dann schon so ein bisschen so, naja, weil sich dieser Mystery-Faktor so ein bisschen aufklärt und zu den Fakten kommt, warum das alles so ist, wie es ist. Und die zweite Staffel geht dann eigentlich nur noch damit um, was da so passiert. Die Stadt kriegt einen neuen Bürgermeister. Es ist einfach, also der Cast ist komplett weg. Ganz schrecklich.
Komplett weg?
Naja.
Stimmt. Ja, okay, hast recht.
Aber also davon taucht fast keiner mehr auf. So ganz kurz mal der, mal die, mal das. Aber ansonsten neuer Hauptprotagonist. Fand ich schwierig. Aber rede ich bald. Ich will jetzt gar nichts davor wegnehmen.
Ich wollte es nur noch mal kurz anschneiden, weil du hast mich damit angesteckt, weil wir sind öfter mal durch die Gegend gefahren. Und ich finde eigentlich die Idee hinter der Wayward Pines super krass. Und wenn du da eh bald drüber redest, können sich die Leute das ja mal angucken. Dann können sie sich in
Die erste Staffel lohnt sich auch. Also die erste Staffel kann man gut gucken, ist kostenlos auf Amazon Prime, kommt dann auch jetzt bald bei Funk. Kann man sich schon sehr, sehr gut reinziehen. Aber die zweite ist halt Murks.
Ja, das hat man schon gemerkt am Ende der ersten Staffel, dass die zweite nichts wird, ehrlich gesagt. Weil das
merkt man krass. Ja. Ich habe die achte Folge, warum? Da habe ich mir direkt schon die zweite zum Download gekauft bei Amazon. Und hab gedacht, boah, geil, guckst du jetzt die zwei Folgen noch und guckst dann später irgendwann so, dann ist 10 Uhr, dann kannst du noch 3-4 Folgen von der zweiten Staffel durchbrettern. Und dann kamen die letzten zwei Folgen, ich war so, oh scheiße, warum hast du die gekauft? Ja. Und dann hatte ich sie gekauft und ich dachte, nee, jetzt ziehst du durch. Und jetzt habe ich am Sonntag fertig geguckt und war wirklich so sehr unterwältigt.
Unterwältigt? Mhm. Wo habe ich dieses Wort in letzter Zeit gehört? Irgendwo habe ich das noch gehört. Ach stimmt, mit eurem Nintendo-Besuch hing ja, das zusammen.
Das war das Wort, das fiel am vorletzten Freitag, als wir bei der Switch waren, ungefähr 400 Mal. Naja.
Gut, jetzt können wir eigentlich wir haben das Autokino-Event abgehakt. Das war wichtig, dass wir da nochmal drüber reden, weil es war sehr, sehr schön. Ich brauche übrigens noch so ein Poster.
Kriegst du.
Gut. Ja, dann
ist das auch geklärt.
Haben wir das ja auch geklärt? Haben wir noch irgendwas hier auf der To-Do-Liste stehen? Nö, dann reden wir doch einfach mal über über The True Detective, ne?
Ja, lass mal drüber reden.
So, dann los. Ich will, dass du anfängst.
Ich soll anfangen.
Nein, ich fange an. Also, True Detective Staffel 1 habe ich mir angeschaut, glaube ich, 2014. Kam die da raus? Kann das sein? So, das ist das Autokino, liebe Freunde, und wir haben zwei Smartphones, 2014?
Ich weiß, dass die zwei, ja.
Also relativ lange schon her, hab das gesehen und mein erster Ansprechpartner war der Max und hab gesagt, Max, das musst du sehen. Man muss aber dazu sagen, dass ich seit paar Jahren schon im Matthew McConaughey Fanclub bin und viele sich darüber lustig gemacht haben. Ihr habt lange, viele haben gelacht, die Hater haben gelacht, haben gesagt, Leute, also sag mal, was soll der Scheiß eigentlich? Irgendwann hat er einen Oscar gewonnen und keiner hat mehr gelacht, aber hey, will nicht lange drauf rumreiten. Auf jeden Fall, das Ding ist, ich habe das allen empfohlen, auch Max, und der hat auch gleich gecheckt, okay, das ist was Geiles, hat es dann aber ewig liegen lassen und so weiter. Und jetzt vor kurzem hat er sich das angeschaut. Ich habe es seitdem insgesamt dreimal gesehen, glaube ich. Wollte es jetzt vor kurzem wieder anfangen, mir hat aber die Zeit nicht mehr gereicht bis heute, deswegen habe ich jetzt erstmal die zweite Staffel True Detective geschaut, weil über die wollen wir auch noch ein bisschen quatschen. Ich glaube, wir werden aber mehr über die erste Staffel reden, beziehungsweise danach nochmal kurz über das Problem von Fortsetzungen. Jetzt habe ich sogar schon ein bisschen ein Fazit vorweggegriffen, aber ich glaube, das ist ja klar. Also jeder, der wer beide Staffeln gesehen hat, weiß, was ihn erwartet.
Das ist ja auch kein Geheimnis. Also ich, der mit dem Thematik ja nur halb vertraut war, habe relativ schnell rausgefunden oder gesagt bekommen, so die zweite Staffel verliert halt gegen die erste. Also das ist ja irgendwie, das geht ja aus allen Reviews hervor, aus allen Urteilen von Leuten, die man trifft. Es gibt wenige Leute, die die zweite Staffel gut finden oder besser oder gut finden oder ähnlich gut wie die erste zumindest und fast keinen, der die besser findet. Also da muss man auch geschmacksmäßig schon ein bisschen anders sein.
Wir müssen da schon vom Cast her sagen, dass natürlich die erste Staffel so genial gecastet war und Matthew und Woody Harrelson machen halt einen so unfassbar krassen Job. Also ich finde, das Zusammenspiel der beiden ist, oh Gott, es ist also wirklich jedes Mal, wenn Matthew anfängt zu reden und anfängt, diese Zigaretten zu rauchen in diesem Verhör und dann anfängt, diese Dose zu zerschneiden und so. Und jeder das, ich habe das ja im O-Ton geguckt mit Untertiteln, weil ich, also ohne Untertitel geht es einfach nicht, sorry, nicht für mich. Und aber ganz viele haben damit ein Problem, habe ich schon öfter gehört. Ey, Alter, das sind halt so unfassbare Szenen, wie er so ganz langsam redet, sich so mega viel Zeit lässt, so dann wieder so ein bisschen mehr sich dieser Dose widmet, dann raucht er wieder mehr, so dann, dann guckt er so cool, dann schüttelt er so. Er sieht auch so geil, also der sieht so gut aus in diesem in dieser Serie, also wirklich so on point, was so Maskenbildner-Kram angeht. Die haben sich da richtig, also wirklich, die haben sich da übertroffen, meiner Meinung nach. Und ich muss ehrlich sagen, das zählt zu meinen. Ich habe immer gesagt, es ist die beste Serie, die ich je gesehen habe. Die erste Staffel ist die beste Serienstaffel, die es gibt und dabei bleibe ich auch. Die setze ich so in meine Top 5, was ich die letzten 5, 6 Jahre gesehen habe. So, da ist vielleicht auch Fargo mit drin und so, aber ich würde sagen, wenn man eine einzelne Staffel hervorheben muss, das Fazit greife ich jetzt mal gleich vor und sage das, damit ihr wisst, über was ich hier rede. Ich rede hier über meine Lieblingsserie, ganz ohne Zweifel so. Eine Staffel, die ist so on point, dass ganz schwer, dass es nochmal zu toppen ist. Ich meine, Breaking Bad und so, alles gute Serien, keine Frage, aber das war über mehrere Staffeln und die haben das alles in einer Staffel erzählt und unfassbare Story. Also die Story ist gut, sagen wir mal so, aber wie das gespielt wird, so wie das gefilmt ist zum Teil, auch der Soundtrack und so, das ist alles so hervorragend. Ja,
also ich kann ja die Euphorie von dir und von vielen, vielen anderen. Hab dann die erste Folge gesehen und fand die so ein bisschen, die erste Folge finde ich, braucht einen Moment. Also die erste Folge fand ich so, ja, Intro geil, krasser Song und auch beide natürlich schon hat einfach wahnsinnige Hochkaräter sitzen mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey, aber ich finde dieser Knall, dass man sagt so, wow, was ist los, der kommt so in der dritten Folge und ab der vierten Folge vergötterst du das Ganze so und dann guckst du die letzten 4 Folgen irgendwie mit offenem Mund und weißt halt, jede Sekunde davon frisst du halt mit Haut und Haaren und bist halt total verliebt in das Ganze. Und ich finde auch krass, dass die Geschichte eigentlich nicht viel erzählt. Du hast zwei Hauptprotagonisten, Rust Cole, gespielt von Matthew McConaughey, der irgendwann mal eine Familie hatte anscheinend. Das Ganze spielt ja in 3 Zeitepochen, ich glaube 95, 2001 und 2014 oder so, 2002. Und Rust hat halt irgendwann mal eigentlich ein geregeltes Leben gehabt, ist aber inzwischen so ein relativ krasser Antichrist will ich nicht sagen, aber er ist ziemlich fertig mit der Welt. Er ist sehr, sehr in seinen Job verliebt. Er hat eigentlich kein großartiges soziales Leben mehr und lebt sehr abgekapselt. Und es taucht halt irgendwann die Leiche eines Mädchens auf mit so einem Mal auf dem Rücken vor so einem Baum in der Öffentlichkeit mit so einem Stöckegeweih. Und er muss mit seinem Partner, mit Marty Hart zusammen, der also gespielt wird von Woody Harrelson, will er den Fall lösen. Das Ding ist, dass Marty Hart eher charakterlich so ein bisschen anderer Typ ist. Er ist ja so ein, ja, er hat zwar eine Familie, aber man merkt schon so, der ist immer noch so, ja, man muss sich ja woanders auch reagieren. Und also der betrügt auch seine Frau am Anfang die fand ich so geil, Alter. Ich weiß gar nicht, wie die hieß, aber die fand ich die erste, mit der er seine Frau betrügt. Boah, aber seine Frau ist auch bildschön. Man denkt die ganze Zeit so, Mann, das kannst du doch nicht machen.
Der hat nur heiße Mädels am Start, ne? Ja, irgendwann.
Dann aber diese Junge dann.
Die Junge finde ich richtig gut.
Das ist ja die ja 92 oder wann das? Wann habe ich das gesagt?
95 hast du, glaube ich, gesagt. Aber ist ja egal. Also die halt in der ersten Zeit.
Erste Zeitetappe trifft, so ja. Als Kind und so. Über asozial.
Richtig krass, ja.
Ja, und die gehen an dieser ganzen Sache auf die Spur und kriegen halt immer mehr Hinweise. dass das alles unter so einer Regierungsnummer läuft von so verschiedenen, ja, mächtigen Männern, die anscheinend irgendwelche seltsamen Partys, Veranstaltungen, nee, Partys kann man es nicht nennen, Partys ist ja dann in der zweiten Staffel, aber so Veranstaltungen abhalten, die so ein bisschen sektenartig sind, so Rituale, wo es auch um Sex geht und auch Kinderschändung und Vergewaltigung etc. pp. Und auch Morde. Und alles deutet irgendwie auf so einen komischen Ring hin und dann stellen sie eigentlich einen Mörder und merken dann aber irgendwann, dass er das nicht ist. Und eigentlich ist es ziemlich klassisch, so dieses Ganze, so, ja, es gibt halt irgendwo so ein, es gibt eine Vereinigung und irgendwas, was dahinter steht, und das hinzukriegen, bis man dann den Endboss trifft und den dann zu töten oder den halt zu erledigen, einzubuchten. Aber wie sie da hingehen und wie sie diese Geschichte erzählen und was halt die zwei, wie die sich gegenseitig Minutentakt an die Wand spielen, Alter. Also der Cole, wie der immer abgefuckter wird. Und dieser 2014er Cole dann, das ist so asozial und der ist so krass. Er ist immer mehr fertig und immer mehr von dieser Idee. Er weiß einfach, dass er irgendwann was falsch gemacht hat. Und es ist, also der weiß ja, dass er irgendwann, dass er einen Fehler gemacht hat in seiner Ermittlung, und den muss er wieder gut machen. Das ist alles, was er will. Er ist komplett darauf versessen, dass er dann auch wieder dann Dings mit reinreißt, Marty Hart, der dann ja eigentlich über die Zeitepoche, die streiten sich ja dann ganz, ganz doll. Und ja, es ist, also, wie er dann wieder zurückholt und auch wie sie dann so teammäßig am Ende sind und so, und auch die letzte Szene, das ist schon ganz schön bewegend, und das ist wahnsinnig gut. Und die Atmosphäre von der Serie ist so krass, weil sie halt so komplett in dieses Redneck-Ding reingeht, so dieses ganze Swampy US, bisschen abgefuckte, incestmäßige so.
Trump-Wähler.
Alligator-Shit, irgendwie mit irgendwelchen Motorradbanden, die Drogen handeln und Prostitution und so. Und so eine ganz abgefuckte Techno-Party sieht man auch noch mal zwischendrin. Aber das ist vom Setting so geil. Und das ist so geil gefilmt. Und das hat so krasse Bilder. Und das ist so, jede Sekunde ist so, und die Mucke, Alter. Boah, und das Intro allein schon. Das ist so rund in sich. Also die Geschichte ist nicht so aufgeblasen. Und das ist nämlich ein großer Fehler, den die zweite Staffel macht. So, die zweite Staffel will dir, glaube ich, 18 Geschichten gleichzeitig erzählen. Das ist so, allein, dass du 4 Hauptprotagonisten hast und nicht 2. Hier hast du 2 und du hast klare Strukturen. Der eine ist inzwischen ein Alki, der hat Probleme. Der andere fickt seinen Stress mit fremden Frauen weg, obwohl er eine Familie zusammen hat. Und damit gehen sie irgendwie gegen dieses ganze Bullending vor. Und wenn wir jetzt drüber reden, wird es auch schon wieder so wirr, weil ich merke, so, es gab so viele gute Momente. Und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so viel auf die Story eingehen, um eher mal so ein paar Momente oder so in der Serie rauszukristallisieren, die halt besonders krass waren. Weil, was man wirklich sagen kann, ist, das Ding wächst mit jeder Folge in der ersten Staffel. Und am Ende ist es wirklich, die letzte Folge war für mich so ein einziges, what the fuck, Alter. Ich war wirklich nur noch so, da gab es ein paar Momente, die erste Staffel hat.
Auf jeden Fall. Ja, du kannst gerne mal durchgehen, du hast das alles frischer im Kopf. Du musst dir nur anschauen. Also wie gesagt, bei mir geht's schon am Anfang direkt los. Ich finde halt, du hast jetzt gesagt, dass du fandest die erste Folge, die hatte ich jetzt nicht so gekriegt direkt. Das habe ich oft gehört. Tatsächlich, aber dadurch, dass ich ja so ein Matthew-Fanboy bin, als der da saß und wirklich, hört euch das mal auf Englisch an, wie der da redet, so, da ist wirklich, jedes Wort ist on point, also wirklich, jedes Wort ist on point, jeder, der sich so ein bisschen mit Sprache beschäftigt oder so, finde das, glaube ich, unfassbar krass, wie er da sitzt und so ganz langsam sich diese Wörter so zurechtlegt und die so raushaut, und dann kriegt er dann diese, dann hat er diese Bierdosen neben sich stehen, allein schon, dass da so 4 Bierdosen neben dem stehen, und dann kriegt er diesen Big Hug Mug noch zugeschoben, so, wo er dann reinaschen kann und so, das ist wirklich, ey, ich finde, das ist so krass on point. Und dann kommen die ja direkt zu dieser Alten, die da hockt so, und auch wie das dann alles schon so gemacht ist, schon so, wo klar ist, es sind irgendwelche Rituale, oder ist irgendwie so ein Ritualkiller anscheinend oder so, mit diesem Mal auf dem Rücken so, dann noch diesen komischen, das habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich vergesse das immer, diesen Dingen, die da aus Stöckchen gebaut sind.
Ja, so Blair Witch-mäßig, so, ich weiß gar nicht, ob die jetzt diese komischen Skulpturen oder wie man das auch immer nennt.
Die auch immer wieder auftauchen, so.
Wieder, man weiß nicht wirklich, warum und so. Ja. Und das erklärt sich auch nicht wirklich. Nee. Aber am Ende weiß man zumindest, wo sie herkommen.
Ja.
Und das ist alles sehr, sehr krass. Und dann immer, dann kommt es irgendwann, also dann fallen dann auch so, ich finde auch, das sind auch so starke Begriffe, die da fallen, auch so die Wörter, die um diesen Killer rumschwirren. Also es gibt dann immer mal Begriffe, so, die werden so genannt immer wieder so, oder auch so, wie alles genannt wurde, so wie die Frauen heißen, die da gestorben sind und so. Und wie das alles aufgezogen ist, wie die dann durch diese Stadt fahren und dann ist rechts dieses große Schild, Who Killed Me? Und dann ist so diese, weißt du, von, und es gibt alles so eine bedrückende, beklemmende Atmosphäre und dieser Soundtrack ist noch so, boah, so epoch, also so episch fast schon, so richtig so der schlägt dir in den Bauch, so finde ich irgendwie. Mhm. Und ich finde das, also, und das alles zusammen, so dieser abgefuckte Cole, so, den man da sieht, so, und der etwas jüngere, so, der aber auch schon echt ein Problem hat, wo du weißt, da gibt's eine Backstory, so irgendwie, und der dann auch so in seinem abgefuckten Boot, und dann sitzen, hocken die in diesem Auto drin, Marty und Rust und fahren irgendwie durch die Gegend, und da sagt er so, ihr Alter, wir arbeiten seit 4 Monaten zusammen, gib mir mal irgendwas, lass uns mal über irgendwas reden, komm heute Abend mal zu mir, so, und dann erklärt er ihm so ein bisschen sein Weltbild und was er für ein Typ ist, so, und dann geht's kurz um Religion und so weiter, und dann da merkst du, wie abgefuckt Rust ist, so irgendwie, weißt du, das wird
dann
so.
Er sucht ihn dann doch auch zu Hause, der hat einfach diese Wohnung so komplett clean, so, ja, runter, das ist überkrass. Ja. Das ist, Rust ist halt Wahnsinn. Also Matthew McConaughey spielt sich da halt in 8 Folgen von allem frei, was er sich irgendwann mal mit Schatz zum Verlieben und sonst irgendwas aufgeheizt hat. Und spielt sich so in die oberste Liga und deswegen auch zu Recht Oscar für, das war Dings, ne?
Dallas Buyers Club.
Was? Doch.
Dallas Buyers Club.
Dallas Buyers Club, ja. Unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ich war allein für die Leistung von ihm, lohnt sich das schon. Weil man das guckt und ist so, boah, Alter, wirklich das Niveau finde ich krass. Also war wirklich so, habe ich schon ein paar gute Sachen gesehen, so Walter White war auch schon Wahnsinn, so die von Cranston, Alter. Aber ich finde, das ist noch mal so upper class drauf im Spiel mit Woody Harrelson, den ich eh liebe, so, den ich auch ohne Ende mag, der diesen ekelhaften Marty spielt, den man auch trotzdem irgendwie sehr, sehr gern hat, mit dem man auf der einen Seite sympathisiert, weil man auch einfach weiß, dem geht sein Job auch nahe und der liebt auch seine Familie, aber der ist so hin und her gerissen, der baut deswegen auch Scheiße. Puh, also das ist wirklich dialogsmäßig und stimmungsmäßig mit das Dichteste, was ich, glaube ich, gesehen habe. Und ist auch tatsächlich meine Lieblingsstaffel von irgendwas, wenn man es als Einzelstaffel nimmt, weil ich einfach finde, Breaking Bad und Fargo sind ganz, ganz große Liga, so, und zu Recht auch da, wo sie jetzt stehen, vom Hype her und so. Aber True Detective ist nochmal, das ist nochmal eine Spur erwachsener. So, das ist irgendwie nochmal, das ist nochmal größer und das ist nochmal, wie soll ich das sagen? Die Bildgewalt von dieser Serie ist einfach unfassbar. Was da für Kamerafahrten drin sind über diese ganze Swamp-Gegend, über dieses ganze Sümpfige, dann wie sie einmal in dieses Hillbilly-Bordell fahren hinten raus, Alter, so, wo dann die ganzen Mädels anschaffen, wie sie da anpacken und dann kommen sie auf den Parkplatz und die Mädels, weißt du, sind alles so Halbschönheiten, so eigentlich eher so schon fast irgendwie so mit so leichten Defiziten und so, und das ist alles so krass und die Jungs auch nichts, man sich nichts beeindrucken lassen. Und dann kommt in der 4. Folge, ist ja, glaube ich, die Stash-House-Scene. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie heißt denn der Typ mit der Gasmaske? Die Szene, Alter. Wenn der Typ mit der Gasmaske das erste Mal auftaucht, das ist die Schlussszene von der 3. Folge oder der 2. Folge. Mhm. Alter. Da war ich wirklich so, da saß ich wirklich davor und war so, was? So? Mhm. Und das sind ja nur 10 Sekunden. Und da passiert auch nicht viel. Also wir verraten euch jetzt nichts. Aber da kommt einfach ein Typ ins Bild gelaufen, von dem man die Rolle des Bösewichts zugeschrieben bekommt. Mhm. Und man ist so, wow. Das ist richtig, 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 richtig krass. Ich will jetzt, wir wollen nicht wieder die Spoiler-Kings machen, aber wir können auch gleich nochmal über mehr reden. Aber die Stash-House-Scene ist eines der besten Dinge, die ich jemals gesehen habe im Serienbereich. Wenn sie mit den Biker-Jungs zusammen in diese schwarzen Siedlung fahren, in dieses Ghetto und da was holen müssen. Unfassbar. Ich glaube, 7 Minuten ohne Schnitt oder so.
Ungefähr, glaube ich auch. Also ewig
auf jeden Fall.
Ich habe das erst am Anfang gar nicht realisiert. Ich saß dann so oft, ich gucke das ja, was beim auf dem Crosstrainer geguckt. Und da bist du eh viel mehr in der Serie drin, weil du viel intensiver guckst. Und dann bist du die ganze Zeit so, Moment, Das sind jetzt 2 Minuten rum, haben die noch nicht geschnitten. Und dann merkst du einfach, die schneiden bis zum Schluss nicht. Mhm. Und du wirst wahnsinnig, weil du immer denkst, so, wann macht die es? Wann macht die es? So, weil ich kenne das 2-3 Minuten so aus Daredevil oder so aus Glass. Gab's schon geile Szenen in letzter Zeit, so schnittlos. Revenant. Aber das war noch mal so von der, also wie schlimm es mir dabei ging, als ich das gesehen habe, so von der Stimmung her. Und du siehst ja gar nicht so viel, aber diese Stimmung, die die auslöst, dann immer dieses so, was macht ihr da drin? Und so, ja, wir kommen gleich. Und du merkst dieser Druck. Mhm. Und du von allen Seiten wird dieses Haus immer, du hörst nur so, dass das Haus immer mehr belagert wird und so. Und boah, unfassbar. Also wirklich so Fernsehgeschichte. Überkrass. Stash House Scene kann man sich auch auf YouTube angucken, aber macht das nicht höchstens nochmal, um es euch nochmal reinzuziehen, das habe ich auch gemacht, um es nochmal zu sehen, um sich nochmal von dieser Genialität zu überzeugen. Aber guckt das auch nochmal, guckt die bitte diese Serie am Stück und lasst euch da auf diese unfassbare Szene ein. Generell auch das alles, wenn er dann so, das fand ich auch krass, dieser Undercover-Einsatz von ihm, von Rust, wenn er sagt, so, er muss weiter vorstoßen und er geht dann in eine alte Biker-Gänge, der schon mal war. Mhm. Und wie er sich darauf vorbereitet, dass er dann sagt, ja, man muss sich ein Gemisch aus Tinte und noch irgendeiner gewissen Säure unter die Haut spritzen, dann sieht die Haut vernarbter aus und sowas. Und wie er sich darauf vorbereitet, dass er sich halt auch wieder Koks reinzieht und sowas, obwohl er das alles gar nicht will, aber einfach nur, um in seine Rolle reinzukommen, so, was für Metaebenen der da spielt auch. Unfassbar. Also wirklich saukrass. Und ja, irgendwie ein sehr überschaubarer Cast, ein sehr, sehr überschaubares Story-Ding. Ich fand das einfach so, das war so rund. Das hat mich an keiner Ecke überfordert. Das war an keiner Ecke unsympathisch. Das war immer in der richtigen Stimmung. Das sieht unfassbar gut aus. Das ist vom Soundtrack her mega. Ich fand die letzte Folge gigantisch, fand die Auflösung auch gut. Was es war, so sehr, eigentlich eine sehr klassische Auflösung, wenn man den Begriff nennt. Aber auch so dieses Ganze, es geht ja alles mit den Yellow King und Carcosa und so. Und wie sie das umgesetzt haben, wie das alles in einem, hat ja so eine Faszination für diesen Redneck-Ekel auch so. Also dieses ganze Trailer-Park-Gegend-Ding in Amerika und sowas, das ist halt richtig krass. Oder auch diese ganzen Hütten und sowas. Das neue Resident Evil 7 basiert ja auch darauf, dass es halt in so eine Redneck-Gegend geht. Und das ist, der Anfang ist tatsächlich von Resident Evil 7, als würde man nach Carcosa laufen. Und ich stehe voll auf das Feeling, weil ich finde, das ist uns sehr fremd, weil wir haben sowas hier nicht in Europa. Zumindest ist es mir nicht bekannt, dass es solche Gegenden gibt. Und das ist natürlich auch landschaftsabhängig. Also dieses Sumpfige. Und das macht die Serie halt, die fängt das halt mit so einer Ruhe ein, aber auch trotzdem so angespannt. Und das ist alles so, es ist ein Meisterwerk. Das ist wirklich ein Meisterwerk.
Ja, da kann ich auch nichts mehr dazu sagen. Also wir haben über geile Szenen gesprochen, da gibt es noch diese geile Szene auf dem Boot. Ich glaube, diejenigen, die Serie kennen, so die nicken gerade die ganze Zeit und sagen, ja, sehe ich genauso. Und diejenigen, die Serie noch nicht kennen, Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, es ist gerade perfektes Wetter dafür, es ist gerade so ein bisschen so nasskalt. Legt euch zu Hause hin, kauft euch die erste Staffel, zieht euch das rein mit Freunden, alleine, Partner, keine Ahnung was, bestellt euch massenhaft Pizza. Ich finde sowas richtig geil. Ich finde es genau die richtige Jahreszeit, um sich so zu Hause hinzuhocken und so eine Serie zu gucken.
Voll. Also ich habe es jetzt wirklich, beim Sport geguckt. Meine Auflagen beim Sport sind ja bei mir nur gucken, wenn du läufst. Mhm. Da kannst du aber mal, wenn du so eine geile Serie hast wie True Detective, du läufst aber richtig schnell, richtig hast richtig Bock, da willst du am nächsten Tag direkt wieder drauf. So, jetzt bei der zweiten Staffel nicht so. Da habe ich jetzt auch nur 4 Folgen auf dem Crossi geguckt, aber das war auch zeitbedingt, weil wir uns sputen mussten. Haben wir noch was zur ersten oder wollen wir auf die zweite eingehen?
Man kann
so viel zur ersten sagen. Ich will aber auch nicht so viel.
Genau, ja, man kann so viel zur ersten sagen, aber den Fehler machen wir nicht. Ich wollte noch eine Sache sagen, was ich so mochte daran. Ich fand die war ganz, ganz ruhig erzählt. Also ich finde, die hat sich Zeit gelassen, obwohl recht viel da war. Also irgendwie, was ich meine, das haben die irgendwie geschafft. So, die haben da durch diese auch so viel so Landschaftsfahrten und so haben die immer so ein bisschen Ruhe reingebracht. So, finde ich, weiß, ich kann es gar nicht erklären, aber man fühlte sich nie überfordert oder so irgendwie mit der Story. Und das ist, finde ich, ein großer Kritikpunkt an der zweiten. Deswegen gehen wir jetzt zur zweiten. Das wollte ich nochmal kurz abschließend sagen. Einfach
was ich krass finde. Nick Pizzolatto hat das ja geschrieben und er hat die erste Staffel, das hat er bei der zweiten nicht gemacht, dann vielleicht liegt da auch schon der erste Fehler, die komplett alleine geschrieben. Er hat keinen anderen dran gelassen. Finde ich krass, weil das ist schon ein Wagnis zu sagen, so okay, ich mach das so. Und wie viele Preise hat diese Serie eigentlich bekommen? Gab's Preise? Muss doch eigentlich Preise gegeben haben, oder?
Ja, also ich denke mal schon, dass es Globes gab.
Musst du schauen.
Nominiert für 4 Golden Globes. Warte mal. Golden Globe. Woody Harrelson wurde ausgezeichnet. Ach nee, war nur nominiert. Matthew auch. Gab's hier keine Auszeichnung. Primetime Emmy. Primetime Emmy.
Das ist aber auch bei IMDb scheiße gelistet irgendwie. Das ist nicht
Primetime Emmy. Emmy. Ja, ist auch egal. Aber auf jeden Fall für mich eines der besten Serien, also die erste Staffel einer der besten Serien der letzten Jahre.
Kommen wir mal zur zweiten Staffel.
Das Problem ist bei der zweiten Staffel, ich sag euch mal was, wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt und die zweite guckt und gucken wollt, dann guckt doch mal vielleicht zuerst die zweite. Weil das Ding ist, die erste ist so stark und die hängen ja nicht zusammen. Also ihr habt ja einfach abgeschlossene Stories und die hängen auch in keinster Weise, es gibt auch keine Überschneidung oder so. Deswegen ist es total egal. Und ihr könnt euch die zweite in aller Ruhe angucken, aber macht das ruhig zuerst, weil die hat schon Sachen mitgenommen aus der ersten Staffel, die gut funktionieren, macht aber auch sehr, sehr, sehr vieles falsch. Vielleicht ganz kurz mal, um auf die Story einzugehen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Figuren. Es gibt einmal Paul Woodrow. Paul Woodrow ist seines Zeichens so ein Schönling-Cop. Sieht ein bisschen aus wie so ein Paul Walker-Cosplayer. Und wird am Anfang, der hat anscheinend im Vietnam der hat aber im Krieg gedient, im Irakkrieg. Was, der Irakkrieg?
Das ist doch scheißegal.
Im Krieg. Und ist so ein Kriegsheld, ist inzwischen aber Cop und fährt immer auf Motorrad durch die Gegend, hat auch eine Freundin, wird dann einmal will eine Schauspielerin anhalten, eine ziemlich schöne, die dann zu ihm sagt, so, sie könnte ihn ja mit nach Hause nehmen und so. Man sieht da nicht wirklich, was da passiert. Es wird dann immer gesagt, dass er was mit ihr hatte, was sich dann aber auch noch im Laufe der Serie reguliert. Das ist der erste, gespielt von Taylor Kitsch. Die zweite Person ist Rachel McAdams, spielt Detective Annie Bezerides oder Bezerides. Bezerides. Die ist, ist ein ziemlicher Lonely Wolf mäßig. Die ist auch Cop. Hat anscheinend in ihrer Kindheit, ist in der Kommune groß geworden, die ihr Vater geführt hat. Da ist aber was vorgefallen. Anscheinend ein sexueller Übergriff irgendwann mal durch jemand Fremden, mit dem sie dann mehrere Tage weg war, der sie entführt hat und vergewaltigt hat, 4 Tage. Und ja, die hat deswegen sehr, sehr kühl. Gibt am Anfang auch einen Typen vom Polizeirevier, mit dem sie auch was hat, aber zu dem sie ganz, ganz kalt ist und sie kann halt keine Gefühle zeigen. Ist auch generell zu allen Leuten, die in sie verliebt sind, so ein bisschen kühl. Dann gibt es noch Detective Ray Valcoro, der gespielt wird von Colin Farrell. Ein Typ, der gerade dabei ist, das Sorgerecht für seinen Sohn zu verlieren. So ein dicker, kleiner, rothaariger Junge. Der wirklich...
Ich weiß nicht, warum du jetzt lachst.
Er ist ein hässlicher Bratz.
Wie auch diese Pizza frisst, ne, in dieser einen Szene.
Ja, das ist echt ein dickes, kleines Kind. Also so dick warst du nie, oder?
So dick war ich nie. Genau. Und da gibt's noch Vince Vaughn, der spielt Frank.
Moment, ganz wichtig ist ja noch was der Walcoro macht. Er hat nämlich so ein bisschen seinen Job verloren, weil er anscheinend, seine Frau wurde auch vergewaltigt, mit der er den Sohn hat, oder den angeblichen Sohn hat. Und er meinte, er hätte irgendwann den Sohn, den Mörder oder den Vergewaltiger erwischt und umgebracht, so, und hätte Rache genommen für seine Frau. So, seine Frau lebt aber noch, die hat die Vergewaltigung überlebt, so. Und der ist seitdem ziemlich abgefuckt, ist auch von seiner Frau getrennt, die hat inzwischen einen neuen, der ist super schlecht drauf, der hat so ein richtig abgefucktes Restkopf-Dasein, ist auch korrupt so und arbeitet für verschiedene Leute, beschafft Sachen, bricht bei Leuten ein, maskiert sich, macht richtig asoziales Zeug. Und das unter anderem auch für Frank Simeon. Frank Simeon wird gespielt von Vince Vaughn, Comedy-Darsteller eigentlich so, oder wir kennen hauptsächlich das Comedy-Film. Der ist eigentlich so ein inzwischen gesetzter, normal Grundstückbesitzer und Clubbesitzer, der aber aufgrund der Vorfälle in der ersten und der zweiten Folge langsam wieder zurück zu seinem Mafiosi-Dasein findet. Und dessen rechte Hand oder der viel für ihn erledigt, ist halt auch dieser Ray Valcoro so. Und deswegen steht das alles in der Verbindung. Und die Grundgeschichte ist, dass am Anfang der ersten Folge jemand getötet wird. Ein reicher Grundstücksbesitzer und Handelspartner auch von Frank. Ben Caspers wird umgebracht. So ein alter Knacker, so ein alter sexgeiler Knacker. Und die finden dann alle zusammen, also Detective Ray, Detective Annie und der Officer Paul Woodrow, die finden zusammen, weil sie, der Woodrow entdeckt diese Leiche, die anderen beiden ermitteln dann mit dran, weil das auf in der Mitte von zwei Staaten, beziehungsweise das ist ja alles in L.A. und verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Und deswegen ermitteln die alle an diesem Fall. Und Frank hat das große Problem, dass der Tod von Ben Caspers ihm in seine Geschäfte reinkrätscht. Weil, wenn er, eigentlich hat er einen Deal gerade mit dem Laufen, aber dadurch, dass der jetzt tot ist, platzt dieser Deal und Franks irgendwie 12 Millionen einfach weg. So, dieses Geld ist halt in der Schwebe. Caspers hatte das und jetzt geht's halt darum, dass er halt aus seiner Kommune, also aus diesen ganzen Banden, aus diesen ganzen komischen Mafiosi-Kreisen immer ausgekapselt wird, dass man ihm auch seine Sachen wegnehmen will, weil er hat nichts mehr, er kann sich nicht mehr wirklich wehren und deswegen kommt er auch wieder zurück, immer mehr auf die schiefe Bahn so und kämpft aber auch noch gleichzeitig mit seiner Frau, weil anscheinend einer von den beiden unfruchtbar ist. So eine geile alte Kelly Riley mit so.
Die ist echt geil, ne? Hat immer die Titten raus.
Immer schön viel Ausschnitt und sowas. Die ist erst 7, die ist 39, ich finde, die sieht schon aus wie 50.
Ja, die hat einen Wahnsinn, also ich finde, die hat kein schönes Gesicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die diese so Tittchen.
Die hat so einen Schlafzimmerblick.
Ja.
Aber die ist ein bisschen alt schon im Gesicht, finde ich. Die sieht so ein bisschen verbraucht aus. Finde ich trotzdem ganz nice. Also es gibt halt wahnsinnig viele Dinge, weil man hat auf einen diese Storyline mit dem Caspers und das ist ja eigentlich so der rote Faden, der rote Faden sein soll. Dann hast du aber noch diese privaten Ausbrüche. Dann gibt's aber auch noch Überschneidungen zwischen den ganzen, so, weil natürlich Sachen auf einmal aus den Ermittlungen, zum Beispiel bei Rachel McAdams, die Personen, die dann da mit in diesen Mordfall involviert sind, den Caspers kennen, sind auch Leute, die früher bei ihr in der Kommune aufgetaucht sind. Dieser Woodrow hat ein privates Problem, was dann auch immer mehr ans Tageslicht kommt, was ihm auch in seinen Job reinkrätscht. So. Weil Coro hat eh das Problem, dass ihn alle auf dem Kicker haben, weil er trinkt und das hängt auch mit seinem Sohn zusammen und damit wird er dann auch erpresst oder wird er auch irgendwie versucht, ihn anzuspornen. Ja, das ist so eine Unübersicht. Ja.
Und genau da finde ich aber, da liegen auch schon voll viele Probleme. So, du sagst ja gerade, Alter, zum ersten Tag, als erstmal dieses Zuständigkeitsbereich-Ding, so, dass da so eine komische Einheit da aus diesem Typen, der soll aber auch irgendwie noch überwacht werden, weil er korrupt ist von der einen, dann, weißt du, wie ich meine? Das sind so viele Dinge, die da aufgemacht werden, die im Endeffekt scheißegal sind. So, also da sind so viele Kleinigkeiten dabei, dann dieses ganze persönliche Gejammer und was da alles passiert, man kennt die komplette Backstory von jedem dieser vier Protagonisten und man denkt sich so, ey, brauche ich das? Hätte man das nicht anders lösen können? Klar, die verwursteln es irgendwie so in der Story, dass es Sinn macht, oder irgendwie so, ja. Es und
steht sehr schnell so eine Unübersicht.
Ja, genau.
So, du fühlst dich irgendwann nicht mehr wohl in dieser Serie, genau. So, weil du echt bist so die ganze Zeit so, okay, wie sortiere ich das jetzt so? Moment, jetzt ist der das. Ich habe wirklich zweimal 10 Minuten nicht richtig aufgepasst.
Ja.
Und dann war es wirklich so, ich habe nichts mehr verstanden.
Ja, genauso geht's mir auch.
Ich habe einmal Zähne geputzt heute Morgen, ja. Und war raus. Nach dem Zähneputzen war ich raus. Ich habe in der sechsten Folge passieren zwei, drei Sachen so. Da war ich wirklich so, wer ist das jetzt? Woher kommt die jetzt? Und das ist das Problem. Und die erste Staffel macht das sehr, sehr, sehr mit Bravour, gibt dir das vor, weil die sagt, pass auf, nehmt euch nicht zu viel vor. Nehmt euch zwei Figuren mit einer krassen Geschichte, setzt eine gute Storyline drauf und lasst den Rest nur noch zuspielen drumherum. Gibt der Serie schön abstruse Charaktere, gibt der abstruse Schauplätze, setzt die geil um, setzt geile Bilder, macht einen geilen Soundtrack, macht diese Serie einfach rund, macht 8 Folgen mit einer überschaubaren Story für jeden, macht das Ding rund. Staffel 2 nimmt sich irgendwie das gesagt so, okay, wir müssen das jetzt toppen, wir machen 5 Storylines. Mhm. So, und das ist schon mal das Problem, weil hier hast du einfach nur, du hast nicht zwei Charaktere, dessen Geschichte ein bisschen erzählt wird, plus einen langen Handlungsstrang, der sich über sehr, sehr viele Jahre erstreckt. Nein, du hast einen kurzen Zeitraum, mit der auf einmal aber auch Rückblenden nach 92 bekommt und du kriegst irgendwie einfach Übersichtsprobleme und das macht die Serie. Das ist einer der Punkte, warum die Serie nicht so gut funktioniert, finde ich. Aber das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weil es wirklich am Ende ist so, am Ende wird das Ganze dann wird so, oh, und jetzt gibt's die große Auflösung. Du sitzt dann davor und sagst so, oh, das ist aber der Wahnsinn. Das habe ich ja gar nicht kommen gesehen. Habe ich wirklich nicht, weil wer weiß ja gar nicht mehr, was überhaupt hätte passieren können. Mhm. Und das ist das Problem von der zweiten Staffel. Eines der großen Probleme. Das zweite Problem ist meiner Meinung nach, dass die Hauptcharaktere fast durch die Bank weg, bis auf Vince Vaughn, der wahnsinnig gut spielt. Das muss man ihm echt reden. Frank Simeon wird krass gut gespielt von ihm. Habe ich mir aber ehrlich gesagt schon gedacht. Ich habe gedacht, wenn einer in dieser Serie glänzen wird, wird es er sein und vielleicht noch Colin Farrell. Rachel McAdams nervt mich leider ein bisschen so. Ich mag die eigentlich. Das ist ja für mich so die coole Jennifer Garner. Ich finde, Taylor Kitsch ist mir zu, weiß ich nicht, da ist der Nachnameprogramm. Den finde ich irgendwie so, der ist so, also der passt besser in so eine Fast and Furious oder so ein,
voll,
so ein Gods of Egypt. So. Der macht das schon okay, also der spielt gar nicht so scheiße, aber ich weiß nicht. Und Colin Farrell.
Dem seine Mutter, ne?
Was mit der Mutter?
Alter, das ist auch so ein da haben sie wieder so versucht, also das ist so, das hat mich wieder ein bisschen an die erste Staffel erinnert, einfach dem so eine komische Mutter dahinzusetzen, die, glaube ich, so also ein bisschen auch anschaffen geht und so Probleme hat und so weiter. Aber auch dieses Verhältnis, was er da hat so zu seiner Mutter, ist so strange, als sie das erste Mal nebeneinander sitzen und die so anfängt, so an dem rumzustreicheln und ich fragt, ob sie heute Abend noch einen Film gucken wollen und dass er ja so ein schöner Junge wäre. Alter, ganz ehrlich, ey.
Stimmt, das ist echt krass, die Mutter. Ja. Obwohl ich, das sind so Sachen, die finde ich okay. Also ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, die Staffel macht ja nicht nur Sachen falsch. So, ich finde zum Beispiel, finde dieses ganze industrielle LA-Setting so, finde ich ganz gut, in dieses Vinci herum, mag ich eigentlich. Mhm. Auch so dieses ganze, die Staffel ist ja sehr sexuell. Also ich habe das Gefühl, die ganze Staffel geht's nur ums Ficken. Mhm. So, also gerade dann geht's ja, in der sechsten Folge ist ja dann diese Sexparty, auf die eine eingeschleust wird. Und das ist dann, also was da alles los ist, so.
Wie bei Autokino Late Night.
Ja, ja, so hab ich, also so sah es da auch aus im Backstage, so. Wir haben es auf dem Laschewsko. War echt krass, ne? Also war ich echt total baff, was da alles passiert.
Weißt du, was ich witzig fand? Dass hier der Ding, der kleine Asiate von Dexter da,
ja,
so der
Ärzte. Ja, ja. Ist er dann auch da auf einmal in dieser Sexorgie beteiligt ist. Ja, aber es ist halt einfach alles so. Also man kann sich darauf einlassen, man kann es auch irgendwie gucken, man muss aber sehr, sehr aufmerksam sein und die Auflösung und die ganze Geschichte und dieser ganze Aufbau, wie man immer dieser Stimmungsaufbau von der ersten, der fehlt halt komplett so. Und diese Unübersicht und auch, dass man nicht viele sympathische Charaktere hat, das nimmt halt der Sendung den Drive. Und deswegen ist die zweite Staffel True Detective irgendwie, man merkt ja schon, wenn man versucht, die Story wiederzugeben mit den fünf Figuren und das dauert alles sehr lange. Und bei der anderen kann man einfach sagen, ja, es geht um zwei abgefuckte Typen, die jagen halt einen Serienmörder, der für den Tod vieler Leute verantwortlich ist. Und bei der anderen kannst du halt sagen, so, ja, da ist jemand gestorben, da sind vier Leute involviert und der eine so und so. Das ist ein bisschen schwieriger, das zu erzählen. Und das weiß die Serie auch und kackt deswegen auch ab. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe auch gehofft, das waren die ersten paar Folgen, naja, okay. Und ich habe gehofft, dass sie zum Ende hin besser wird. Ich finde, sie wird aber zum Ende hin immer unübersichtlicher und immer schwieriger. Und es kommen immer mehr Figuren dazu. Und man kann zu niemandem Verhältnis aufbauen. Das ist auch das Problem, wenn du halt vier Hauptcharaktere hast, so dass du nicht weißt, so mit wem sympathisiere ich jetzt. Und bis auf Vince Vaughn war da keiner dabei. Colin Farrell hat mich relativ schnell, obwohl ich den eigentlich gut finde, von der Leistung her auch in der Serie, fand ich den wahnsinnig nervig, so, weil ich nicht wusste, was ich über den denken soll. Dann denkst du so, okay, ist der arme gescheiterte Vater, dann nennt er in der zweiten Folge seinen Sohn irgendwie, du fette Drecksau, so den kleinen elfjährigen rothaarigen Knirpsel, der rumsteht, und dann denkt sich so, Mann, ey, das Kind jetzt da noch beschimpft, so, und dann wieder die Frau, da sitzt er beim Anwalt und heult wieder rum, dann rennt er wieder irgendwo rein und zieht jemanden ab, dann sitzen sie immer zusammen in dieser Bar, Erna Vince Vaughn, und wo immer im Hintergrund irgend so ein trauriger Musiker spielt. Dann denkt, es gibt aber so ein paar Momente, wo ich schon dachte so, boah, zum Beispiel, wenn er in dieses Haus reingeht in der zweiten Folge, und dieser Typ mit der Rabenmaske kommt und mit dieser Shotgun niederschießt. Ja. Und man denkt so, okay, krass, was denn jetzt? Ja. Und dann kommt die Auflösung. Es ist aber alles nur, es ist alles nicht so geil, wie man es denkt. Das ist schade, weil das ist immer so verschenkt. Genauso wie diese, in der vierten Folge haben sie es ja dann versucht, dass man dann, haben sie gedacht, okay, wie machen wir unsere Stash ausziehen? Da gibt's diese ewig lange Schießerei, die aber mit, also sie ist nicht schnittlos, sondern das ist eine ganz normal geschnittene Szene, zwischen ihnen und so Pendejo-Jungs, so mit so, in so einer Drogenküche. Und die ist richtig brutal und asozial, die Szene, so. Aber auch die hat nicht die Qualität aus der ersten Staffel, so. Also generell sind auch ein paar peinliche Dialoge drin, wo ich mir manchmal denke, so, wo sie dann irgendwelche komischen Sachen sagen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt dann so, also ein paar blöde Gags irgendwann, so. Genau, einmal sagt er zu seinem, der hat ja immer diesen komischen Typen dabei, der so komisch guckt. Der auch sein Fahrer ist, dieser Nils.
Ja, ja, ich weiß.
Wo ich die ganze Zeit dachte.
Du meinst, das ist Frank.
Hat den dabei.
Ja, genau. Ja. Frank hat den dabei. Das ist dieser Nigel oder Nikes oder so. Und den Typen, den finde ich eigentlich ganz geil. Den finde ich fast einen interessant.
Aber findest du nicht, der hat auch so Botox-Lippen irgendwie?
Der hat komische Botox. Der sieht aber auch aus, der sieht aus wie ein zusammengeschlagener James Franco.
Ja, okay, gut.
Finde ich. Und da sagt er dann irgendwie zu ihm so: Ja, dann trete ich ihm in den Arsch. Und dann sagt er: bis die Schnürsenkel zum Mund rauskommen und dann hört die Zähne auf. Und das sind immer so, das bräuchte True Detective nicht, mit so schäbigen Sprüchen manchmal zu kommen. Und es will manchmal auch so, wie gesagt, das ist alles so Sex und keine Ahnung und gerade diese Sexparty, ich kann mir schon, also ich glaube, dass es schon relativ realistisch umgesetzt ist, was da passiert, so, dass dann halt, wie diese ganzen Typen dann mit Viagra-Gläsern rumgehen, also diese Damen mit Viagra-Gläsern rumgehen und den Frauen die ganze Zeit Molly ins Maul spritzen, so, damit die halt irgendwie gut drauf sind. Und dann gehst du diese Treppe hoch und oben ist Sodom und Gomorra und die ganzen reichen alten Wichser ficken da sich durch die Gegend. Das ist schon alles gut gemacht, aber das sind auch die Momente, wo die zweite Staffel zu glänzen weiß, ganz kurzzeitig. Aber dann wird sie halt wieder in diese komplett wirren Handlungsstränge reingerissen, die kein Mensch überblicken kann. Und dann hast du halt einfach am Ende hat sich die Staffel zu viel vorgenommen und hat aber auch keine so gute Geschichte erzählt, dass man sagen kann, so okay, ich kann jetzt über ein paar Sachen hinwegsehen und habe aber trotzdem wieder so einen geilen Killer, sondern die Auflösung ist auch so, das ist jetzt die Auflösung,
Alter? Ich bin nicht ganz durch.
Die Auflösung ist ein Witz, Alter. So, es war wirklich so, wirklich, das ist es jetzt? So, klar ist es bei der ersten Staffel auch jetzt nicht die Mega-Auflösung, aber sie ist saugut und der Typ ist auch einfach der Wahnsinn, so. Ja. Und du hast halt einfach dieses unfassbare Finale. Mhm. Da hast du einfach nur so eine Aneinanderreihung von Quatsch. Und dann sind auf einmal Cops, die wirklich so der Holloway oder sowas, die eigentlich immer mal auftauchen. Der sieht immer aus wie ein böser, wie heißt der hier? Unser schwarzer Schlagerstar. Roberto Blanco. So sieht er aus, wie ein böser Roberto Blanco, der Holloway. Und das ist dann am Ende auch so, der ist dann auf einmal viel entscheidender, als es sich abzeichnet und so. Also der ist nicht der Mörder, keine Sorge, aber es ist wirklich so, in diesem ganzen Feld von Korruption und Mord und mir ist das so unübersichtlich. Also man kann das, wie gesagt, guckt das vor der ersten, wenn ihr das gucken wollt, dann guckt ihr immer noch eine gute Serie, weil ihr habt einen wahnsinnig guten Schnitt, ihr habt wahnsinnig großartige Bilder, ihr habt teilweise auch neben den peinlichen Dialogen auch sehr, sehr gute Dialoge. Seht endlich mal Vince Vaughn in einer anderen Rolle als der lustige Kumpeltyp, der wieder irgendwo seine Familie hinfahren muss oder die Hochzeit crasht. Und ihr kriegt da wirklich zwei, drei richtig gute Sachen geliefert, so. Aber ihr habt auch einfach nur Rachel McAdams, die unter ihren Möglichkeiten ist, oder was heißt unter ihren Möglichkeiten? Die spielt schon gut. Aber die irgendwie nervt. Mich nervt die tierisch. So mit ihrer, dieses ganze komische Gejammer und diese Kühle und sonst irgendwas. Und auch Colin Farrell, wie gesagt, so weiß man nie ganz wirklich, was man drüber denken soll. Es hat ein paar Punkte, die nerven richtig und die Handlung ist halt unübersichtlich.
Und mich nervt halt, wie gesagt, dieses ganze persönliche Zeug da. Da gibt's dann auch noch eine erotische Szene, ne? Weißt du? Das ist auch so.
Das ist auch so, Leute, wirklich, das ist euch jetzt eingefallen. Ja, so. Genau,
wo ich mir so dachte, das braucht doch keinen Schwanz mehr irgendwie so. Also egal. Dass dann nochmal gebumst wird, weil in der ganzen Serie so, da wird so viel drauf geachtet, dass man wirklich ständig irgendwie alle 20 Minuten mal Titten sieht oder so, finde ich. Meistens hat es hier die Alte vom Frank erledigt, ne? Die hat meistens mal.
Ja, genau.
Die Geile. Aber fand ich irgendwie, keine Ahnung, echt schwach. Ich glaube, wenn man das als andere Serie ansieht, nicht als True Detective, dann hätte die gar nicht, ich weiß nicht so, dann wäre die gar nicht in unser Blickfeld gekommen, so. Weißt du, wie ich meine? Sondern hätten wir uns die vielleicht.
Vielleicht, wenn man sie geguckt hätte, auch immer noch eine gute Serie gesehen. Also, sie ist ja trotzdem viel. Jetzt guck mal, die zweite Staffel von Wayward Pines und die zweite Staffel davon, das sind Welten immer noch so. Also, es ist immer noch qualitativ in ihrer Machart von den Bildern. So das Intro und sowas, ist die zweite immer noch gut. Aber es ist halt kein Masterpiece, ist halt kein Gamechanger, um mal einen berühmten Kommentar zu zitieren. So. Die erste Staffel hat er halt einfach viel mehr richtig gemacht. Und deswegen, keine Ahnung. Wenn du halt mit so einer ersten Staffel kommst, kannst du halt nicht mit so einer zweiten kommen. Aber ich bin mal gespannt. So, das ist ja jetzt, eine dritte ist ja nicht ausgeschlossen, beziehungsweise ist eigentlich auch mehr oder weniger angekündigt worden. Dann wäre aber Hauptrollen, der Pizzolatto soll es auch wieder machen. Aber man lässt sich auf jeden Fall Zeit, weil die zweite Staffel erschien im Sommer 2015 über HBO. Und jetzt 16 wäre dann eigentlich die dritte gekommen im Sommer. Die kam aber nicht. Ich glaube, dass die auch nicht 17 kommt. Man hat gesagt, frühestens 2018. Und ich glaube, und das ist dann das Ding, wo wir auch langsam unsere Brücke hinbauen zum Thema Fortsetzungen und sowas irgendwas. Aber wir haben noch Leute, die noch was sagen wollen, ne? Wir haben auch noch zwei Einspieler. Mhm. Zwei Leute haben sich von unseren Patronen. Wollen wir erst die bringen oder willst du erst vorlesen?
Dann würde ich sagen, lesen wir erst noch schnell vor, dann bringen wir die zwei zum Abschluss zu dem Thema. Und ich lese mal was vor von Pascal Bergmann. Zweite Staffel habe ich noch vor mir, aber die erste Staffel war sowohl schauspielerisch als auch in Bezug auf Cinematografie, also Kameraführung, Bildkomposition etc. fantastisch. Filme bzw. Serien mit Woody Harrelson sind ja meistens automatisch großartig. Jetzt wird er auch noch Han Solos Mentor. Und ich hatte durch die vielen Vorschusslorbeeren auch recht hohe Erwartungen an die Serie, wurde aber definitiv nicht enttäuscht. Großartige erste Staffel, die zweite soll ja nicht so doof sein. Das geht, aber viele schreiben einfach nur, ich glaube, die zweite ist nicht so geil. Wenige haben die zweite wirklich durchgezogen. Also das Ding hatte ich ja auch, ich habe die auch ganz lange mit mir rumgeschleppt. Hier habe ich noch Finn Finsen. Ich bin zweimal bei der ersten Folge der ersten Staffel eingepennt, aber beim dritten Versuch hat es dann geklappt. Auch wenn man gefühlt das Gras wachsen sieht, hat mich die Serie letztendlich in ihren Bann gezogen und vollkommen überzeugt fand ich gar nicht, dass die so irgendwie so langweilig wurde irgendwann mal.
Ja, sehe ich genauso. Die Schnurrbärte finde ich ganz furchtbar. Konnte mich kaum auf die Story konzentrieren. So schockiert haben die mich. Okay. Danke Sabine für diesen Kommentar. Sabine ist aus Rottgau. Stefan B. Erste Staffel ist der Wahnsinn. Die zweite ist gut, nervt aber, weil keine wirkliche Story und kein wirkliches Ende. Das trifft es ganz gut. Und dann nehme ich hier noch, wir haben ja mehrere hier, aber ich nehme jetzt nicht alle mit rein. Dann mache ich noch Daniel C. Kenne bisher nur die erste Staffel. Die hat mir super gefallen. Habe sie in 3 Tagen durchgesuchtet. Unfassbare schauspielerische Leistungen. Sehr spannend und auch mysteriös mit Horrorelementen. Die beiden Zeitebenen machen das Ganze dann noch mal mehr zu etwas Besonderem. Sind 3 Zeitebenen. Werden mir eines Tages die zweite Staffel gönnen. Soll ja aber nicht die erste rankommen. Wie denn auch? Muss sie aber auch nicht unbedingt. Bin gespannt auf eure Meinung. Hoffe, ihr sagt klar, wenn die Spoiler zur zweiten losgehen. Es gibt keine Spoiler, weil einfach was soll man da spoilern? Daniel, viel Spaß.
Ganz kurz noch, Robert hat gerade geschrieben in WhatsApp, sorry, er hat sich vertan, es ist ein Minotaurus.
Ah.
Gut, dass wir das noch klären konnten. Jetzt, also gut, dass wir das noch mit drin haben. Die Leute werden durchgedreht zu Hause, wenn wir das, da hätte es wieder ganz viel Hate gegeben, glaube ich, im Internet. Ne?
Total, wie immer halt. Ja, wir haben aber auch noch, wie ihr wisst, liebe Menschen, die uns auf Patreon unterstützen, für die Leute, die sich monatlich $10 locker machen fürs Autokino, habt ihr die Option, uns eure Meinung aufzunehmen und in die Sendung einzubauen. Das Ganze heißt, ihr macht unseren Job und ihr macht jetzt unseren Job. 2 Leute haben sich für das Thema True Detective angeboten, ihre Meinung in einigen Minuten kundzutun. Das ist einmal der Dominik S., aus meiner Hood und der Benjamin B. Und mit denen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und was die zu True Detective so zu sagen haben.
Ja, servus Podcast-Leute. Hier spricht der Dominik aus Frankfurt. Ja, ich darf und kann diesmal auch meinen Senf zum Thema abgeben und das ist True Detective. Ja, True Detective habe ich damals gesehen, als die rauskam, 2014. Da habe ich mir die direkt gekauft und dann auch geguckt, weil ich fand, es sah ziemlich geil aus so, also ich hatte da vorher nichts drüber gehört. Aber ich meine, Woody Harrelson und Matthew McConaughey sind ja schon ein ziemlicher Garant dafür, dass das irgendwie ganz gut werden sollte. Und ja, das war dann auch so. Also ich war ziemlich begeistert davon. Ist jetzt leider auch schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe, weil ich habe die, glaube ich, irgendwie dann 2015 irgendwann nochmal geguckt, aber seitdem habe ich sie verliehen, fiel mir jetzt auch gerade erst ein, deswegen konnte ich sie auch gar nicht nochmal gucken. Also mich hat vor allem die Machart von der ersten Staffel irgendwie total angesprochen. Ich fand das richtig super mit dem diesen Rückblenden immer, diese Interviewform und so, das fand ich irgendwie, das war, zumindest hatte ich das bis dahin irgendwie noch gar nicht so richtig gesehen und ja, das fand ich einfach irgendwie nur geil. Und ja, auch also schauspielerisch die beiden Hauptdarsteller ja einfach nur der Wahnsinn. Ja, da braucht man, glaube ich, gar nicht so viel drüber zu sagen. Also fand die einfach nur überragend gut. Die besten Momente fand ich, als die, also diese Schießerei in diesem Trailerpark mit den Rednecks, die fand ich wahnsinnig gut inszeniert. Also es hat einfach Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und natürlich am allerbesten dieser One-Shot, One-Take da in dieser Bungalow-Siedlung oder was das war, wo der Rust da durch die Häuser geht und diesen einen Typen da rausholt. Und das war einfach wahnsinnig gut. Kann man sich auch auf YouTube angucken, diesen One-Take. Habe ich auch mehrfach gemacht, weil der einfach so gut ist, dass man den irgendwie beim ersten Mal gar nicht richtig erfasst irgendwie, wie geil das gemacht ist. Das kommt einem dann, finde ich, erst, wenn man das irgendwie sacken lässt und sich dann noch ein paar Mal ansieht. Also das fand ich Ja, sowas finde ich in so Serien oder Filmen immer irgendwie total beeindruckend, wenn da solche Sachen drin sind, die so ein bisschen außergewöhnlicher gemacht sind auch. Also nicht jetzt irgendwie so 0815 gedreht, sondern so wirklich mit viel Aufwand und aber alles irgendwie echt ohne Hilfsmittel. So. Das finde ich immer ganz geil. Ja, ich weiß gar nicht, was man sonst noch irgendwie groß darüber sagen kann, außer wenn man das nicht gesehen hat, sollte man sich das unbedingt angucken, weil das wirklich eine außergewöhnlich gute Serie ist und auch spannend ohne Ende fand ich das. Ja, zur zweiten Staffel kann ich eigentlich gar nichts sagen, außer ich habe mich damals tierisch drauf gefreut, als das dann angekündigt wurde, es gibt eine zweite Staffel und da spielen dann auch andere Leute und okay, Vince Vaughn, ja, dachte man, weiß nicht, aber gut, vielleicht kann er auch was anderes als Comedy, will ich jetzt gar nicht ihm absprechen. Aber als dann die ersten Kritiken reinkamen, war das dann irgendwie, fand ich so enttäuschend, dass ich das dann auch gelassen habe, mir die anzugucken. Ich werde das vielleicht irgendwann mal noch nachholen, aber im Moment habe ich da irgendwie noch keine Veranlassung zu gesehen. Aber mal schauen. Also irgendwann werde ich sie mir bestimmt angucken, aber da kann ich leider gar nichts zu sagen, weil ich die nicht gesehen habe. Wozu ich aber noch was sagen kann, ist zum Autokino an sich, zum Podcast. Das war so mein Einstieg in die Podcast, in das Podcast-Universum, so dass ich da jetzt irgendwie auch natürlich auf die allen aus dem Lokoversum angesprungen bin und da auch regelmäßig die höre. Aber Autokino war tatsächlich mein erster und ja, macht nach wie vor Spaß. Ich finde das auch toll, wie ihr die Formate erweitert habt, also mit diesem ganzen Patreon-exklusiven Kram, finde ich echt super. Also gerade so hier die intime Stunde finde ich sehr gut und Prosecco-Laune auch überragend gut. Ist auch also öfter mal peinlich, wenn man dann in der U-Bahn laut lachen muss oder so, aber macht ja nichts. Und nee, finde ich ganz toll, macht hier einen super Job, freue ich mich jedes Mal, wenn irgendwas Neues rauskommt. Und ja, ich freue mich auch, dass ich da irgendwie jetzt so ein bisschen dran teilhaben darf. Macht Spaß, macht weiter so. Ja, bis dann.
Hallo liebe im Autokino-Hörer, hallo Max, hallo Nanu. Ich bin der Benny aus Oldenburg und ihr habt ja angefragt, dass man ein bisschen was über True Detective erzählen soll. Und das mache ich doch einfach mal. Ich habe, muss ich gestehen, nur die erste Staffel gesehen, denn ich tue mich ein bisschen schwer mit Colin Farrell und Vince Vaughn. Colin Farrell ertrage ich einfach nicht und Vince Vaughn ist für mich ein Komiker und kein ernster Schauspieler. Darum irgendwann werde ich es nachholen, aber erstmal nicht. Die erste Staffel von True Detective war meine absolute Lieblingsserie in 2014, denn die war einfach so unfassbar gut gemacht. Allein schon das Intro ist schon Weltklasse. Nach dem Intro mit diesem geilen Song bist du schon erstmal so, boah, was ist das denn? Das will ich jetzt unbedingt weiter gucken. Und Matthew McConaughey und Woody Harrelson, alter Schwede, da ging ja mal alles. Matthew McConaughey ist seit dieser Serie in meinem Ansehen um 200% gestiegen, weil er einfach so brillant diesen kaputten Typen spielt mit einer unglaublichen Intensität. Echt heftig. Also diese ganzen Verhörszenen sind unglaublich, was der Typ da abrufen kann. Echt krass. Woody Harrelson sowieso super geil. Grüße an Chris an dieser Stelle, der das ja, wie er selber sagt, in ungefähr jedem Podcast von Radio Nukular erwähnt. Und die ganze Story fand ich auch mega gut. So Louisiana und dann diese religiösen Morde. Super creepy teilweise, düster. Und halt auf alte Art und Weise gefilmt. Das wurde ja auf 35mm Film gefilmt. Super cool. Und eine absolute Serienempfehlung, wer das noch nicht gesehen hat, der braucht keine anderen Serien gucken. Das muss vorne ab geguckt werden. Ich wünsche euch im Autokino noch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Macht weiter so. Es ist mir immer wieder ein Fest, euch zuzuhören. Ganz großes Tennis. Und bis demnächst, ne? Tschüssi.
Wow, das war meine Meinung, hä?
Das war meine Meinung. Ich bin total hin und weg.
Ich bin auch hin und weg. Also da habe ich wirklich an den Lippen geklebt gerade.
Ja, ich war total fertig. Ja, wir haben es noch nicht gehört. Schneiden es doch nicht später irgendwann rein. Kommen wir mal kurz zum Thema Fortsetzung oder die generelle Fluch von Fortsetzung. Ich glaube, oder jetzt ist es ja bei True Detective so, die zweite Staffel funktioniert in erster Linie nicht, weil sie Probleme hat in der Erzählstruktur und weil sie, wir haben ja eben alles Mögliche aufgezählt, sie funktioniert aber auch noch schlechter, weil die erste Staffel halt so gut war. Und ich glaube, das ist ja generell ein großes Problem. Bei Star Wars ist das Phänomen ja auch zum Beispiel da. Mhm. Aber da ist es, da würde ich es eher Trilogie abhängig machen. Also du hast die erste Trilogie, die ist einfach in sich für viele Leute sehr, sehr krass. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob da irgendwie Leute sagen so, ja, ich fand jetzt den zweiten nicht so gut. Also ich meine, viele sagen ja bis heute, das Imperium schlägt zurück, sei der beste Star-Wars-Film aller Zeiten und so. Also daran wird es nicht liegen. Aber dann kam irgendwann, da hattest du dieses harte Los, oder George Lucas hatte dieses unfassbar harte Los, die neue Trilogie zu machen, mit Episode 1 bis 3. Hat dann damals so ein bisschen komisch rumprobiert mit dieser seltsamen Special Edition, wo er dann schon komische Elemente eingebaut hat, die keiner so richtig verstanden hat. Die Gesangsszene in Jabba's Palast, immer noch mein absolutes Beyoncé-Gesangsszene in Jabba's Palast. Na, schmecken die Fingernägel. Und nichts gemacht, gell? Kenn ich. Ich bin auch so ein Kauer. Und da musst du so eine neue Trilogie schustern und willst ja irgendwie alles besser machen. Du hast die Technik dann Anfang, also im Jahrtausendwende, 99 kam mir der erste, Episode 1, hast dann diese krasse Technik und sowas und willst die auch irgendwie nutzen, willst auch die Messlatte vorgeben für die nächsten Jahre. Und baust dann so einen ganz komischen Film, von dem du denkst, okay, er muss irgendwie in Star Wars, du musst zu Star Wars passen, er muss aber auch Star Wars aufs nächste Level hieven, er muss krass aussehen, er muss auch die Kids abholen, du hast dann so einen unfassbar riesigen Checkliste, die von vornherein abgearbeitet werden muss, und das ist sauschwer. Und dann passiert halt das, was du mit Episode 1, 2, 3 machst, dann kommen da noch andere Fehler dazu, wie hier Hayden Christensen zu casten oder Jar Jar Binks, und dann bleibt im Endeffekt nicht mehr so viel übrig, und dann hast du eine Staffel, drei Nachfolgefilme, die maximal nur okay sind, und die dann die Leute enttäuschen. Ich glaube aber auch daran, dass es immer wichtig ist, dass sowas passiert, weil dann regulieren sich Dinge auch. Zum Beispiel bei Star Wars ist es jetzt so, dass zum Beispiel Episode 7 und Rogue One relativ viel richtig machen. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass bei True Detective die dritte Staffel wieder wesentlich besser wird als die zweite, weil sie einfach so auf den Sack bekommen hat und weil sie so zerrissen wurde und weil halt auch jeder sagt, diese zweite Staffel ist haram und bla bla bla. Weiß ich nicht. Was sind denn für dich so richtig typische zweite Teilenttäuschungen gewesen?
Wayward Pines, gehe ich stark davon aus, dass es eine gewesen wäre, habe ich aber nicht gesehen. Dann gibt es natürlich viele so Sachen, so Geschichten, wo man einfach wusste, das wird ein Selbstläufer, wenn das produziert wird. Oft habe ich da das Gefühl, dass man das dann einfach noch so nachschiebt. Ne? Also zum Beispiel jetzt Matrix Revolution oder sowas.
Ja, Matrix.
Und Reloaded and Revolution, das waren natürlich harte Dinger so. Natürlich auch so Sachen wie König der Löwen, gibt es drei Teile, ne, glaube ich so. Juckt auch keinen Schwanz mehr, also nach dem ersten Teil. Das sind einfach so Sachen, da sitzen halt Leute zusammen und die wissen, okay, wir schieben das jetzt nach. Das ist ja auch selten, gerade wenn es dann so in so, glaube ich, in so Kinderbereichen, also so Kinderfilm-Geschichten passiert, ist es ja relativ egal, wie das dann manchmal wird. Toy Story 3 war gut, war sehr gut, das soll es auch geben, aber oftmals wird da einfach nur was nachgeschoben, glaube ich so. Das ist auch völlig okay, weil ich denke, Kinder sind dann meistens nicht so kritisch und so. Das ist nicht zum Beispiel wie bei Star Wars, hast du ja gerade schon gesagt, George Lucas hatte da eine riesige Aufgabe und hat jetzt Disney im Prinzip sehr, sehr einfach gemacht, weil dadurch, dass er erst einmal komplett den Charakter gegen die Wand gefahren hat, konnten die schon ganz gut sehen, okay, was geht nicht, was darf man nicht machen. Ich glaube halt, True Detective, weißt du, auf der anderen Seite, so Künstler wie Kool Savas, so, der hatte richtig geile Sachen mal gemacht, so, irgendwann verlierst du so ein bisschen dein Rezept vielleicht und dann wird's halt irgendwann nur noch absurd, so. Und vielleicht ist das auch manchmal einfach die Erklärung, dass du einfach, es gibt Momente so, da ist halt einfach alles, das stimmt alles. Und bei True Detective, das stimmt alles. Ich meine, klar, der musste auch Glück haben, dass er Matthew bekommt überhaupt als Schauspieler und Woody Harrelson so. Und wenn er die beiden nicht bekommen hätte, sondern, und da hätten dann zwei andere Typen da gesessen, so, die das gemacht hätten, weiß ich nicht, ob es mich so geflasht hätte, weißt du, wie ich meine? Und klar, da spielt auch Glück eine große Rolle so, aber das war halt auch viel klarer geschrieben. Die zweite wollte er wahrscheinlich noch krasser machen so, er wollte es nicht verkacken. Hat es dann verkackt so, George Lucas wollte es auch krasser machen und hat es verkackt. So, das ist ja oft so das Ding. So, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, konzentrier dich darauf, was du kannst, so, und zieh das durch. So, ich meine, das gibt's halt in der Musik wie überall, als Kollege auf irgendwelche Ami-Instrumentals gerappt hat, um das einfachste Beispiel zu nehmen, auf irgendwelche Ami-Instrumentals gerappt hat und das irgendwie als Zuhälter-Tape hochgeladen hat mit irgendwelchen Assi-Sprüchen einfach drauf. So, die Leute sind durchgedreht, die haben das gefeiert ohne Ende, weil es was Neues war. Dann irgendwann hat er sich diesen komischen Schwammkopftypen dazu geholt, so, hat auf einmal Autotune-Hooks und irgendwelche merkwürdigen Elektrobeats rausgehauen und danach war es scheiße, weil er wollte es krasser machen, er wollte es auf die nächste Ebene heben und danach hat er sich wieder zu seinen Wurzeln besonnen quasi, ne, hat wieder gesagt, okay, ich mach nur noch diesen Gangster-Rap wieder so, wieder von den Beats her ein bisschen zurück und ist dann wieder erfolgreich. So, sowas gibt's halt super oft einfach, dass Leute irgendwie, die wollen's aufs nächste Level heben und verkacken's dadurch, so. Schwierige Nummer. Wir zum Beispiel beim Autokino haben jetzt am 12. Januar, da haben wir eine Late-Night-Show gemacht, da wollten wir es auch aufs nächste Level heben, haben's natürlich locker geschafft, ne? Aber wir sind halt auch wahnsinnig coole Typen und es ist halt nicht jeder so cool wie wir, das darf man halt auch nicht vergessen. Da muss man auch ein bisschen nachsichtig sein, finde ich. Also wie gesagt, Matrix, für mich unfassbar, wie die das verkackt haben, König der Löwen, das juckt auch kein Schwanz und Star Wars natürlich. Das sind die drei großen Verkacker von Fortsetzungen, die mir jetzt spontan einfallen. Du hast schon wieder hast da so eine Liste, ne?
Ich bin gerade so ein bisschen, wo das Ganze, das kriegst du natürlich nicht so mit, weil du keine Horrorfilme schaust, aber wo das wahnsinnig verbreitet ist, ist ein Horrorgenre. Also gerade solche Filmreihen wie Saw oder wie Paranormal Activity.
Ja, stimmt, da gibt's ja auch schon wahnsinnig
viele. Also Paranormal Activity ist, glaube ich, inzwischen, da gibt's ja noch so Spin-Off-Filme irgendwie in Mexiko und was weiß ich, aber ich glaube, insgesamt gibt's 4 oder 5, ich weiß es gar nicht mehr. Aber bei Saw war es dann, glaube ich, jetzt kommt ja wieder ein Saw, was ich nicht verstehe. Und hättest du Saw 1 als das gelassen, was es war, hättest du einen epischen, unvergessenen Horrorfilm gehabt, weil der halt einfach einen geilen Twist hatte, der hatte ein gewisses Grad an Gewalt, der hatte auch so dieses Psycho-Ding drin, der sah gut aus damals, der hat sich spannend angefühlt, der war im Kino einfach ein Erlebnis, so genauso wie der erste Paranormal Activity meiner Meinung nach im Kino ein Erlebnis war, weil einfach dieses so, wir haben ein Tape gefunden über eine Familie und sowas, und der war wahnsinnig krass und intensiv so. Und den zweiten Film davon versuchst du ja eigentlich nur das zu sagen, okay, wir machen es jetzt noch krasser und du hast dann vielleicht auch andere Zielgruppen, weil vielleicht dein Azi-Fazi-Anschnitt oder dieser ganze Grundgedanke, den du hattest, zwar schon der richtige war, aber du hast eine falsche Zielgruppe bekommen. Und dann hast du eine Zielgruppe, die ist auf einmal so, ja, wir wollen einfach nur Gewalt, so Saw. Ich meine, warum gibt's da im Scheißfilm 8 Teile? Nicht, weil die unerfolgreich waren. So. Und klar wurde es am Ende hin immer schwächer und die Leute sind auch nicht mehr so reingerannt ins Kino, aber es hat für 8 Teile gereicht, jedes Jahr zu Halloween. Und jedes Jahr bekamst du einen Film abgeliefert, der immer noch weiter hinter dem letzten blieb. Ich habe, glaube ich, bis zu 4 habe ich, 4 habe ich alle gesehen. Und dann war ich wirklich raus, so, weil das halt einfach nur noch so, okay, ihr kopiert euch und kopiert euch und kopiert euch und kopiert euch. Und es ist einfach nur noch so, es ist wie wenn du so ein Blatt, eine Kopie auf den Kopierer legst, die kommt schwächer raus und legst du die wieder auf den Kopierer und kopierst wieder. Und es wirklich, wird immer dünner. Und so war das. Und der erste Saw wäre halt, ich finde, du beschmutzt dann auch immer so dein Werk. Wenn du den Saw halt so gelassen hättest, hättest du halt gesagt, okay, geil. Wenn du Matrix so gelassen hättest, hättest du Reloaded und Revolution weggelassen. Die halt einfach auch, also beide tatsächlich in dem gleichen Problem leiden wie True Detective, dass keiner irgendwann wusste, was da überhaupt passiert. Dass du drauf geguckt hast, was will der Film eigentlich so? Ich habe den damals 3-mal im Kino gesehen, weil ich ihn gut finden wollte und weil ich auch verstehen wollte, was überhaupt passiert. Und ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ich in Matrix Revolution beziehungsweise Matrix Reloaded, was da passiert ist. Deswegen so, in Horrorfilmen passiert das sehr, sehr gerne. Gerade diese ganzen, dann finde ich, was immer haram ist, sind wirklich diese ganzen VHS-Releases. Sowas wie König der Löwen, das gibt's aber auch im Horrorbereich, im Comic-Bereich, im Cartoon-Bereich. Sowas wie du schon sagst, andersrum. Du hast gesagt, es gibt's im Cartoon-Bereich. Disney macht das sehr gerne, Ariel 2 und so ein Scheiß. Es gibt's aber auch im Horrorbereich, zum Beispiel From Dusk Till Dawn 2 und 3. Habe ich mir damals in England gekauft auf DVD, weil der hier verboten war. Mhm. War ich mit Papa in England, hab mir die kaufen lassen, da war ich 16 oder 17, war voll aufgeregt. Boah, krass, jetzt gucke ich verbotene Filme, bla bla bla. Und es war einfach, der erste From Dusk Till Dawn ist ja wirklich ein großartiger Film. Der zweite und der dritte Teil sind einfach der schlimmster Mülltrash, so. Also, wenn man sich das antun kann und so auf seine eigene Marke spucken kann, raff ich nicht. Also, das ist wirklich so, aber das sind halt auch kleinere Sachen sogar noch, ne? Also, das sind ja auch kleinere Produktionen oder wo ich auch nicht nachvollziehen kann. Und das ist dann halt eine ganz, ganz große Sache, ist zum Beispiel Indiana Jones 4, und der Kristallschädel. Das war so auch wieder so ein, wo du gemerkt hast, George Lucas hat so sehr seine Hände im Spiel und irgendwie hat er den Verstand verloren. Irgendwie will der alles bunt machen, viel Animation, Aliens, keine Ahnung. Und dann kriegst du so einen vierten Film hingeschmissen, der gar nicht so schlecht anfängt, aber der zum Ende so wütend wirr wird, dass du wirklich wütend beim Gucken wirst und das alles nicht so richtig verstehst. So, und ich, ja, keine Ahnung, fand ich ganz, 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 ganz schlimm. Weitere Marke, die meiner Meinung nach immer mehr kaputt geht, aufgrund von Fortsetzungen, die sich irgendwie wirkt wie eine Parodie von sich selbst, ist Terminator. Die ersten zwei sind halt unfassbar. Der dritte ist okay. Der vierte und der fünfte sind ganz großer Quatsch. Ich hasse die. Das ist einfach, Terminator sind, die sind von der Stimmung her, der zweite Teil ist von der Stimmung her so krass. Und auch Schwarzenegger ist da so in seinem Metier. Und er hat so ein krasses Maß an Gewalt und Beklommenheit und dieses ganze Weltuntergangsszenario wird so geil umgesetzt. Und im dritten wird das alles schon so quatschig behandelt und im vierten und fünften kriegst du so, der vierte ist einfach seelenlos, der fünfte ist einfach, wirkt wie eine Parodie, wirkt wie die Scary-Movie-Variante von Terminator 1 bis 4. So, und das kann halt nicht sein. Du kannst sowas nicht machen. Das finde ich ganz, 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 ganz schlimm.
Ich muss mal ganz kurz was Positives sagen, weil du hackst nur rum. Weißt du was, wo ich finde, wo es ganz gut geklappt hat, war bei der Pate. Und bei Stirb langsam fand ich es auch okay, die Fortsetzung. Muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich mir gerne an. Der Pate 3 habe ich noch nie gesehen. Ja, das soll ja der schwächste sein. Aber 1 und 2 waren super. Und hier die Stirb langsam.
Wie weit hast du denn Stirb langsam geguckt?
Ich rede jetzt von den 3 Teilen. So.
Weil 4 ist schwierig und 5 ist unguckbar.
Ja, also die 3 Teile, also die alten 3 Teile, so, die sind halt, finde ich, völlig okay. Alle cool. So, mache ich sehr, sehr gerne. Weil ich halt auch einfach diesen Bruce Willis da sehr mochte und so und wie das alles, es sind halt irgendwie so, ich habe das schon ein paar Mal an Weihnachten, habe ich mir diese 3 Teile angeguckt, so. Ich mag das irgendwie, keine Ahnung, finde ich gut.
Super, ich liebe Stirb langsam, die sind großartig so. Es gibt ja auch so Guilty Pleasure-Fortsetzungen, die vielleicht nicht im Volksmund als gut gelten, aber die man selber halt mag. So zum Beispiel Ghostbusters 2, also jetzt von der Originalbesetzung her, nicht der neue. Oder auch, weil ich den mag ich einfach, weil ich den im Kino gesehen habe, auch wenn ich damit ein schlimmes Ereignis verbinde, wo ich schreiend ins Kino gerannt bin wegen Vigo mit 8 oder 6 oder wie alt ich war. Trotzdem ist es mir irgendwie eine gute Erinnerung geblieben und ich gucke den immer gerne. Ich mag den irgendwie und verstehe zwar, dass der als Trash gilt, aber ich finde den schon geil. Oder Gremlins 2, super lustig. Gremlins 1 ist ja eher so ein bisschen, er ist noch so ein bisschen düster. Im zweiten passiert noch Quatsch, wenn diese Aliens dieses Einkaufszentrum übernehmen und die Gremlins, die Aliens. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Aliens soll ja auch eigentlich gute Fortsetzung sein, bis ab, Prometheus soll Schwachsinn sein und 4, es soll okay sein.
Es gibt ja voll oft auch so dieses, okay, es gibt jetzt ein Rezept, so, das hat einmal funktioniert, wie zum Beispiel meine Braut, ihr Vater und ich. Dann gibt es meine Braut und ihr bla bla, dann gibt es noch die Vater und die, weißt du, wie ich meine, sowas. Da gibt es dann auch hunderte von Filmen und sowas gibt es zum Beispiel auch voll oft so in diesem, gab es jetzt vor kurzem auch irgendwie so, ich habe die Kinder geschrumpft oder so, das gab es ja vor Ewigkeiten schon. Dann gab es, ich habe nochmal irgendwie die Kinder geschrumpft, jetzt habe ich das geschrumpft, ich schrumpf alles. So, weißt du was, alles wird geschrumpft. Und jetzt gibt's, glaube ich, einen deutschen Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo jetzt geschrumpft wird. Der heißt irgendwie auch so, Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft. Was war's? Ich bin Henke, Alter, das ist euer fucking Ernst. Ich weiß noch, wo ich so 6 Jahre alt war, da hieß jeder Film irgendwie, ich hab irgendwas geschrumpft.
Guck mal, wer da spricht auch damals noch, das war dieses mit den Babys.
Ja, genau. So, und also ganz komisch, ständig war irgendwas geschrumpft so. Und jetzt gibt's das auch auf Deutsch, irgendwie, wo ich mir so denke, wieso muss man denn noch was schrumpfen? Also es gibt, also das Ding ist doch durch, oder? So, Man in Black.
Zweiter Teil, groß scheiße eigentlich, viel zu kurz, geht irgendwie 70 Minuten und auch viel zu viel vorgenommen, viel zu viel Effekte, viel zu viel schräge Figuren. Dritter Teil aber zum Beispiel viel besser. Dritter Teil funktioniert wahnsinnig gut, hat man auch keine Erwartungen mehr, macht dann mega viel Spaß. Fluch der Karibik, ersten Teil fand ich richtig, richtig gut. Ist halt so typisches Ami-Blockbuster-Kino, aber man hatte sich damals noch nicht an Johnny Depp generell satt gesehen, aber schon gar nicht als Jack Sparrow, weil man das einfach, weil das gut gemacht hat, Punkt. Das war einfach damals, er wurde nicht zu Unrecht mit einer Oscar-Nominierung zumindest versehen, bekommen hat er ihn ja nicht. Oder war er das überhaupt dann damals bekommen? Doch, ich glaube, er hat es bekommen. Also zumindest die Auszeichnung, die Nominierung. Aber das hat sich dann halt auch irgendwann so ausgebrannt. So. Und jetzt sitzt du im Kino und dann kommt irgendwie Fluch der Karibik 5 so. Und ja, dieser Teaser, der jetzt überläuft die ganze Zeit, der ist schon cool, aber du bist halt auch so, ja, aber ey Leute, Fluch der Karibik, so. Die Filme basieren auf einer Achterbahn. Mhm. So, weißt, es ist, ich weiß es nicht. Ich finde das so schwierig.
Aber Fluch der Karibik ist für voll viel ein Riesending, ne?
Ja, klar. Ich meine, das war damals auch mit einer der erfolgreichsten Marken. So, guck mal, ich meine, es gibt ja Filme jetzt, Fast and the Furious, Alter. So Marken, das sind nicht, die haben wir nicht auf dem Schirm so
krass. Transformers.
Transformers, Alter, geht jetzt in Runde 4.
Ja.
Ist es 4? 5? 5. 5, glaube ich. Digga.
Ja,
hast du mal einen Transformers-Film gesehen?
Nein.
Noch nie.
Das ist so anstrengend, ja, Alter. Die sind so anstrengend. Der letzte Teil war eine Frechheit. Das war das mit Werbung vollgestopfteste Stück Scheiße, was ich jemals gesehen habe. Wirklich. Du. Gibt's eine Szene, ganz kurz dazu, zu Transformers 4. Die haben so eine Materie, mit der sie Dinge verwandeln können. Die können sie alles mögliche. Ja, wir können daraus einen Stuhl bauen oder eine Waffe oder das und das. Oder eine Dr. Dre Beats Pill. Und du bist so, wirklich, dann wird so eine Dr. Dre Beats Pill eingeblendet. Und du bist wirklich so, okay, setz noch den Preis drunter und dass es das bei Mediamarkt gibt. Das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich eine große, große Frechheit.
Es gibt ja zum Beispiel auch, so, wie gesagt, so öfter so Marken jetzt einfach, die jetzt halt powern ohne Ende, weil zum Beispiel Star Wars powert gerade ohne Ende, ja, finde ich auch gut, dass da jetzt jedes Jahr ein Film kommt, also das ist ja nur zu, was heißt jedes Jahr, das ist jetzt glaube ich bis 2018 ist der Plan, ne? Ne, 2019. Ich bin mir gar nicht sicher, ist egal. Auf jeden Fall, es gibt jetzt einen Plan erstmal, so sind drei große Filme, drei kleine Filme, richtig? Drei große, drei kleine, ja. Und danach ist ja erstmal unklar, was passiert. Aber da wird es dann schon relativ schnell weitergehen, denke ich. Aber natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel Harry Potter. Harry Potter, da spielt ja jetzt dieses fantastische Dingsbumswesen, ne? Spielt jetzt auch in diesem Harry Potter, in dieser Harry Potter Welt. Und der hat ja angeblich auch, ist ja mit drei Filmen oder fünf Filmen angesetzt, dieses fantastische Dingsbumszeug da. Da gibt's auch mehrere Teile.
Ja.
Mit fünf Filmen. Muss man sich mal reinfahren. Fünf Stück. Ich bin noch nie so ein großer Harry-Potter-Fan gewesen, was auch daran liegt, dass ich nicht so ein großer Fantasy-Fan bin. Also, ich bin da nicht so drin in dem Thema. Meine Freundin zum Beispiel ist ein wahnsinniger Harry-Potter-Fan. Was ich zum Beispiel auch, ich fand es zwar damals gut, als ich es gesehen habe, aber nicht so gut, dass ich mir es noch 100 Mal angucken musste, war der Herr der Ringe. Und der Herr der Ringe, die Fortsetzung davon, kann man ja sagen, ist ja der Hobbit. Und da habe ich schon öfter gehört, dass er nicht so geil wäre. Ich habe auch schon oft gehört, dass er sehr gut wäre. Das kannst du mir mal sagen. Ich habe ihn noch nie gesehen.
Ja, auch nicht.
Hast du auch nie gesehen?
Nee, ich bin einfach kein Fantasy-Fan.
Du bist auch kein Fantasy-Fan?
Nee. Gut. Ich habe nicht so eine große Fantasy. Ja.
Echt? Okay, krass. Und da waren es wieder 50 Euro bei Patreon.
Weißt du, welche Fortsetzung auch schrecklich war? Jurassic Park. Also ja. Nachhaltig war der zweite und der dritte Teil auch Murks.
Der mit Chris Pratt war der.
Jetzt der vierte dann.
War der vierte. Der war richtig kacke.
Hast du ihn gesehen?
Ja, war ich im Kino.
Ich finde, in den letzten Jahren gab es Sachen, die haben eine Marke aufblühen lassen, haben sie neu gemacht, die es schon mal gab, oder haben sie irgendwie fortgesetzt nach vielen, vielen Jahren, weil sie wissen, dass es kultig ist. Sie haben das gut gemacht. So, also auch im Gaming-Bereich. Wie gesagt, weil dann passiert sowas wie zum Beispiel Episode 7, weil du halt Episode 1 bis 3 hast. Ich glaube halt, dass solche Filme, auch solche Debakel notwendig sind, damit weitere Fortsetzungen wieder besser werden und dass du wieder mehr Respekt vor der Marke hast oder mehr Respekt vor dem Fan und vor dem Produkt. Jurassic Park 4 beziehungsweise Jurassic World hat das nicht hinbekommen. Ich weiß nicht warum. Da gab es ein paar Retro-Momente drin, die ich mochte, wenn sie dann wieder die alte Basis finden und sowas. Er spielt ja trotzdem danach, 20 Jahre danach. Aber das Ding war wahnsinnig erfolgreich. Es war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme ever, so Jurassic World. Aber ich finde, zu Unrecht. Also ich fand den auch nicht so gut. Der erste ist aber immer noch, ich habe den letztens mal wieder gesehen, unfassbar. Also der funktioniert komplett.
Ist auch schon ewig her, dass ich diesen Film gesehen habe, weil ich durfte den immer nicht so richtig gucken. Weil ich noch sehr, sehr jung war und kam da raus, ich schätze so 95.
Ja,
genau, ne? Ja, durfte ich nie so richtig schauen. Leider Gottes. Du hast noch mehr, ne? Du willst richtig loslegen. Ja, ich
gucke gerade so ein bisschen durch die Listen und ich finde es auch immer interessant. Es sind auch Sachen dabei, die ich.
Ah, hier Transporter. Fand ich den ersten Teil echt geil, muss ich sagen. Habe ich damals richtig gemocht, war ich noch sehr jung und war genau mein Film und danach wurde es immer wahnsinniger.
Ich finde, mag irgendwie Jason Statham, aber ich weiß nicht, wo ich den gerne sehen möchte. Ich kann mir den nirgendwo angucken, ich finde den immer nervig.
Echt? Auch in Snatch? Und hier in diesen ganzen, in den ganzen Guy Ritchie-Filmen?
Jason Statham hat auch...
Doch, der hat, Jason Statham wurde entdeckt von Guy Ritchie und hat, glaube ich, zum ersten Mal bei, ich weiß nicht was, Bubetam, König Gras oder so mitgespielt, da hat er seine erste Rolle gehabt. War ja früher Schwimmer war ja früher irgendwie Olympiaschwimmer, glaube ich. Und da hat er so seine ersten Rollen gehabt. Und danach war er bei Snatch, Wein und Diamanten, da hat er mitgespielt. Da war er dieser Handlanger. Zusammen mit diesem anderen, mit diesem Mickey, was auch immer. Der wurde übrigens auch von Guy Ritchie entdeckt. Guy Ritchie, krasser Typ, Mann. Ganz ehrlich. Geiler.
Wo ich ihn am meisten mochte, war ein Crank.
Schau mal nach, was war so ein erster Film? Guck mal kurz, bitte.
Also der erste Film, der hier gelistet ist, ist Spy 2, aber dann ist es eigentlich, das ist egal, weil das Wichtige ist dann eigentlich Bube, Dame, König, Gras, der kam 98, da hat er Bacon gespielt und dann 2000 kam Snatch. Snatch war halt wirklich großartig.
Ja.
Schon Jahre nicht mehr gesehen.
Echt?
Ghosts of Mars, da hat er auch mitgespielt. Dann Transporter kam 2002. Italian Job hat er mitgespielt und so weiter und so fort. Ja, er hat schon viele gute Sachen gemacht. Ich mag den auch wirklich, weil ich den halt einen witzigen Typen finde. So, er hat auch mal irgendwann in Dings mitgespielt, in einem Film von Volleyball. Von König Boll, Schwerter des Königs hat er mitgespielt, 2007. Mann, ey. Der hat auch schon Quatsch gemacht. Und ist er nicht immer auch bei den Expendables dabei? Bestimmt, oder? Ich hab keinen Überblick mehr, wer alles bei den Expendables dabei war. Doch, 2 war auf jeden Fall dabei. Und 1 auch. Stimmt, okay, der ist immer dabei. Ja, Expendables, auch mega dumme Filme. Was jetzt hier drin steht in der Liste, was mich ein bisschen nervt, ist, dass Zurück in die Zukunft 3 drin steht. Ist nicht der beste Back to the Future, aber trotzdem ein geiler Film.
Habe ich nicht gesehen. Ja, Stille im Raum.
Hannibal ist hier noch aufgeführt. Den fand ich ja damals eigentlich ganz geil. Der Nachfolger von Schweigende Lämmer, aber natürlich auch Schweigende Lämmer.
Ja, den fand ich auch ganz gut. Da gibt es auch diese Balkonszene. Da gibt es diese Balkonszene.
Die fand ich großartig.
Ja, wenn sie den Typen runterschmeißen. Ja. Und dann die ganzen Gedärme auf die Straße placken.
Aber gut, natürlich nach Schweigen der Lämmer, ne, kann man schon sagen, schwierig. Hannibal, die Serie übrigens auch schwierig, wie die sich entwickelt hat.
Ja.
Wurde die jetzt nicht an Netflix verkauft oder so?
Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es da ewig lange Diskussionen gab, weil es gab ja insgesamt 3 Staffeln. Es sollte eigentlich weitergehen, aber irgendwie hatte dann, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, war das Studio Kanal? Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall gesagt, nee, nicht weitermachen. Deswegen kam es, ging es dann, hat es dann erstmal aufgehört. Aber
riesengroße Scheiße, weil eigentlich sehr, sehr gute Serie.
Ja, aber die dritte war mir zu artsy. Ich habe die dritte Folge, von der dritten Staffel die erste Folge gesehen und war so, wow. Ist es jetzt ein Kunstprojekt oder ist es nur eine Serie? So, es war halt einfach nur so, ja, noch ein Filter und noch mehr und wenig Dialoge und noch abstruser und so. Also da hat man sich ja gar nicht mehr irgendwie, ich habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt damit. Und fand die erste eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Sehr eklig. In der ersten Staffel ist diese Folge mit dem Typen, der immer Pilze in Menschen züchtet. Mhm. Alter Vater, ey, uiuiui. Hab ich fast gekotzt. Aber es ist schon saugut. Also Hannibal macht schon Bock.
Auch noch eine Serie, die es geschafft hat, sehr, sehr, also einfach gut zu bleiben. Was natürlich da auch wieder an den Charakteren liegt, an den Hauptdarstellern. Vielleicht mit True Detective der stärkste Cast, den ich je in der Serie erlebt habe. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ja gut, nicht der stärkste Cast kam, oder ja, vielleicht House of Cards hat auch einen sehr starken Cast, will ich jetzt gar nicht runterreden, die sind mir gerade noch eingefallen, von der Besetzung her. Aber nach diesem Breaking Bad Hype gab es ja schon eine Menge Serien, die mit guten Leuten gecastet wurden. So. Und Sherlock ist ein Thema, müssen wir mal drüber reden irgendwann.
Ja, es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Sherlock-Fans.
Du bist kein Sherlock-Fan?
Ich bin kein Sherlock-Hater, aber ich bin auch kein Fan. Ich finde es okay.
Was? Liebe Leute, wenn ihr eine Petition, es gab ja schon mal eine gegen den Max, unterschreiben wollt, schickt mir einfach eine Mail. Wir wollen Rockstar verbieten. Das ist diese Petition 2. Wir wollen Rockstar verbieten.
Da hast 4 Leute mitgemacht.
Ja, wir wollen Rockstar verbieten, der zweite Teil. So, das wird eine Fortsetzung, Max, die sich gewaschen hat.
Ja, das wird wahrscheinlich genauso eine gute Fortsetzung wie Saw 2.
Ja. Nee, aber Sherlock finde ich unfassbar krass. Jetzt geht's ja gerade, ich glaube, die vierte Staffel ist jetzt vorbei oder so, oder ich weiß gar nicht. Ich habe aber gesehen, die Anytime Late Night hat schon wieder drüber geredet. Wir hinken so hinterher, Max. Das ist wirklich furchtbar bei uns.
Was, eine neue Sherlock-Staffel?
Ja.
Ja, aber der Laschewski hat noch nichts zu tun. Also der Laschewski ist wirklich den ganzen Tag zu Hause und wartet darauf, dass irgendwas passiert auf der Welt.
Ja. Spoiler, es passiert nichts. Ich freue mich schon sehr, sehr darauf. Max malt schon wieder Graffiti hier mit dem Stift aus allem. Max, und er hat schon mit dem N angesetzt. Er wollte seinen eigenen Namen.
Mach ich immer. Das ist immer, wenn ich nur so ohne Gehirn vor mich hinkriege, so schreibe ich entweder immer Max oder Liebe. Das ist kein
Zwei Sachen, die nicht unterschiedlicher sein können.
Dankeschön.
Bitteschön. Ja, das war's.
Nein, wir haben noch was. Wir haben noch was ganz Tolles.
Ach so, stimmt. Okay.
Weil wir waren ja letztens seit einiger Zeit, immer wenn wir irgendwo rumlaufen, fällt mir was auf. Uns verfolgt immer so ein kleiner Mann mit einer Brille. Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Egal, ob wir in Pressevorführungen sitzen, ob wir bei Rumblepack live
so
sind.
Warte mal ganz kurz. So klingt's übrigens am besten. Hm. Ich frage mich das nämlich oft, wie klingt's am besten? So klingt's am besten.
Okay, also wenn wir den Schwanz so richtig so... Geile Nummer, sag ich mal. Und zwar haben wir einen Kollegen, beziehungsweise nein, wir haben keinen Kollegen, wir haben einen Stalker, meine Damen und Herren. Der gute Lukas verfolgt uns seit einigen Wochen und das ist ein bisschen unangenehm. Er saß jetzt auch schon wieder beim Rumblepack-Event. Hat er sich
auch beim Autokino-Event, ne?
War beim Autokino-Event, auch im Anzug, aber hat aber nichts drunter gehabt, habe ich gesehen, wollte, dass wir den Rest bedecken, aber haben wir nicht getan. Er war mit uns in Star Wars in Rogue One. Was ist denn jetzt eigentlich los?
Ich muss mal kurz die Hose richten.
Max, ich habe gerade eine Hose angezogen. Ich habe gerade nicht zugehört.
Ich höre dir zu.
Ah, ich habe einen Scheißjob auch. Ja, auf jeden Fall haben wir seit einiger Zeit einen Stalker. Der Mann beim Rumblepack-Event war auch, Alter. Ist echt so. Was ist mit ihm los?
Also das erste Mal ist er mir halt aufgefallen, als wir da waren wir, glaube ich, wieder im. Wir sind ja oft im gleichen Kino. Und der geht wohl auch irgendwie zu diesen Presseverführungen so und da ist er mir schon echt in Erscheinung, also es ist er natürlich auch, er wirkt so ein bisschen, man kriegt ihn nicht so mit, so, weil der hält sich, finde ich, der kann sich ganz gut so ein bisschen tarnen, so unter die Leute mischen und dann irgendwann hat er halt neben mir gesessen auf einmal im Kino und das ist halt bei einem, bei so einer Pressevorführung mittags um 12 kann man sich vorstellen, das sind halt so 900 Sitzplätze gefühlt und davon sind halt so 30 belegt so.
Er hat ganz schwer ins Ohr geatmet die ganze Zeit.
Ja, und er hat sich neben mich gesetzt und so, und dann hat er mich direkt auf Snapchat, hat er mich so angeschrieben auch dann und hat mir die ganze Zeit so Sachen geschickt, auch nachts irgendwie komische Fragen gestellt und so und also wahnsinnig viel über Geruch, so Körpergeruch geredet und so ein Scheiß und das war mir halt super unangenehm. Ich dachte halt die ganze Zeit, es wäre ein Freund von Max so.
Wegen Körpergeruch, ne?
Ja, wegen Körpergeruch, nee, aber einfach so, deswegen war ich halt die ganze Zeit noch nett zu ihm. Aber es ist ganz offensichtlich so, dass der verfolgt uns einfach. Ich weiß auch nicht, auf wen es da mehr abgesehen hat, weil er hat halt neben mir im Kino gesessen. Allerdings kam er auch zum Rumblepack-Event, da konnte er, glaube ich, nicht wissen, dass ich komme. Ich glaube.
Also wenn er seinen Job richtig macht, wusste er das.
Ja, okay.
Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, Lukas, bevor du uns was antust, haben wir jetzt einen Deal mit ihm ausgehandelt. Wir haben ihm jetzt eine Kategorie eingebaut hier. Und Lukas geht ja auch in Presseverführungen. Und wir haben gesagt, Lukas, pass auf, bevor du wieder rumstalkst, geh doch mal für uns ins Kino, dann sind wir wenigstens ein paar Stunden los. Und diese Woche haben wir ihn in XXX3 geschickt. Auch wenn wir schon beim Thema großartige Fortsetzungen sind. Da war ja schon der Erste in der Wucht. So, die Rückkehr des Xander, irgendwas, mir auch scheißegal. XXX3, Lukas hat ihn sich für uns angeguckt und wird euch jetzt davon berichten mit seiner Review zu XXX3. Viel Spaß damit.
Hallo Max, hallo Chris. Na, vermisst ihr mich schon? Hier ist wieder Lukas, euer größter Fan. Ich habe mir gerade ein paar Bilder von euch angesehen und ich musste einfach an euch denken und dann ist mir eingefallen, dass ich heute im Kino XXX3 The Return of Xander Cage sehen durfte und euch unbedingt meine Meinung sagen muss. XXX1 war damals für mich eigentlich ein ziemlich solider, cooler Actionfilm. Das lag aber auch daran, dass ich 2002, als herauskam, 12 war ungefähr und dementsprechend fand man die Idee von Explosionen, hübschen Frauen und jeder Menge Action in einem FSK-12-Film natürlich super. XXX2 2005 war dann ja nicht mehr mit Vin Diesel, sondern mit Ice Cube. War auch als Film schwieriger. Also ich glaube, den habe ich mir genau einmal angesehen und da war es okay. Nichtsdestotrotz hat man sich entschieden, 2016 dieses fantastische, hoch erfolgreiche Franchise wieder hochzuholen und mit XXX, The Return of Xander Cage, wieder Vin Diesel ins Boot zu holen als XXX, als den Geheimagenten, der cooler ist als James Bond, denn er ist Extremsportler und macht extreme Dinge und kennt keine Manieren und ist halt ein harter Typ. Und er muss natürlich wieder die Welt retten. Die Story ist dermaßen dumm und einfach, dass man gar nicht länger drüber reden muss. Aus irgendeinem Grund muss natürlich Vin Diesel wieder zurück in den Dienst kommen. Wahrscheinlich, weil was ganz Dramatisches passiert ist. Und danach wird es einfach keinen Twist mehr geben. Also in den ersten 10 Minuten versteht man, wie der komplette Film aufgebaut ist. Und nichts kann einen überraschen. Sie versuchen es am Ende echt noch 2-3 Mal mit so, oh mein Gott, hättest du das gedacht? Ja, hätte jeder gedacht, nämlich nach 10 Minuten. Absoluter Bullshit. Über die Story reden wir also gar nicht. Ist nämlich auch ein Action-Trash-Film, wenn wir ehrlich sind. Da ist die Story nicht so wichtig. Reden wir also lieber über die Schauspieler. Die sind nämlich eigentlich ziemlich hochkarätig besetzt. Ich meine, wir haben Vin Diesel, wir haben Samuel L. Jackson, wir haben Tony Jaa und Donnie Yen und mit Michael Bisping wirklich viele gute Action-Darsteller, die auch echt Spaß bei der Arbeit zu haben scheinen. Also die haben eine gute Stimmung im Film, auf der Leinwand. Den Spaß können sie nur leider zum Zuschauer nicht transportieren, zumindest zu mir nicht. Das liegt vor allem daran, dass die Action-Sequenzen sehr häufig unglaublich hektisch und mit 30.000 verschiedenen Kamerawinkeln gemacht sind, was vielleicht auch diesem FSK-12-Ding geschuldet ist, denn du kannst halt nicht immer draufhalten, wenn was passiert. Aber ich muss halt auch einfach sagen, dass mich die komplette Ästhetik des Films nicht abgeholt hat. Mit 14 hat es vielleicht besser funktioniert. Ich habe aber auch das Gefühl, sie sind noch mal eine Stufe krasser geworden. Noch mal mehr dieses überzeichnete, drüber Ding gefahren. Und kommen dabei halt so eine Ästhetik, die, ich denke, ich bleib da jetzt mal beim Fachterminus, für Leute cool ist, die entweder sehr jung sind und halt eben im Actionfilmrepertoire noch auf Filme wie XXX angewiesen sind, damit sie Action, hübsche Frauen und Explosionen haben. Oder eben für die Leute, die in ihrem Golf 6 eine Unterbodenbeleuchtung für eine tolle Idee halten. Ist halt nicht meine Ästhetik. Mir hat deshalb viel an dem Film nicht gefallen. Die Musik war fürchterlich. Es hatte alles so einen ganz schlimmen, schlechten House-Remix-Vibe. War absolut nicht meins. Also Max, Chris, geht doch vielleicht mit mir nicht in diesen Film, sondern diese Woche lieber in Manchester by the Sea kommt raus. Ist ein tolles Drama, da könnt ihr reingehen. Ja, da können wir doch dann zusammen reingehen. Und ich vermisse euch schon sehr und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Aber vergesst nicht, auch wenn ihr mich nicht seht, ich sehe euch immer und ich bin euch immer ganz, ganz nah.
Creepy Typ.
Unangenehm.
Unangenehmer Typ. Ja.
Unangenehm.
Lukas, das mit der Tasse mit dem Blut, hör auf danach zu fragen, wirklich.
Ich fand es sehr, diesen, irgendwas mit Haut hast du gesagt beim Rumblepack-Event, da muss ich sehr lachen.
Er hat gesagt, ja, wenn wir euch nächste, wenn du das nächste Mal sehen, hast du bestimmt uns als Haut, ja. Hast du uns bestimmt aus unserer Haut einen Mantel genäht. Oder? So. Nee, Lukas ist super, sehr lustiger Typ. Wird jetzt hier öfter auftauchen, damit er uns nicht umbringt.
Ja, so. Und dann haben wir die Folge eigentlich schon wieder im Kasten. Ne? Sind wir fast schon wieder durch, Maxi.
Ja, ey, du.
Du machst nur noch Graffiti. Ich würde jetzt noch ganz gerne was essen gehen. Hast du Hunger?
Ja, geh noch was essen.
Wo gehen wir was hin? Also, wollen wir in Aschaffenburg oder in Frankfurt?
Ich fahre da jetzt nicht mal nach Frankfurt.
Du wohnst doch fast in Frankfurt.
Ich wohne überhaupt nicht in Frankfurt. Ich wohne nicht mal in Offenbach, Digga.
Ich würde halt saugern noch mal zu diesem Lokanter-Teil, aber da kann ich hier schon wieder hingehen.
Ich war am Freitag nochmal da.
Oh, ich würde so gerne nochmal hin.
Kennt ihr Lokanter in Rottgau?
Dicker. Der Max und ich haben den großen Lokanter-Tag gemacht. Wir waren erst mittags, waren wir hier in Aschaffenburg. Das war alles zu dieser Autokino-Vorbereitung. Da haben wir...
Du bist die Zeit jetzt schon, ne?
Ja, das war sehr, sehr gut. Deswegen müssen wir das auch wiederholen nächstes Jahr. Wir haben uns hier mittags getroffen. Dann haben wir irgendwie ganz viel Quatsch vorbereitet. Haben wir diese Bienenkostüme gekauft, glaube ich. Und dann sind wir ins Lokanter gegangen nach Aschaffenburg. Das ist eine Pizzeria, da gibt's riesige Pizzen. Der Max hat eine Pasta gegessen. Das war sein Fehler. Er wollte nämlich ein bisschen gesünder leben als ich, weil so eine Pizza hat vielleicht... Also ich weiß nicht, die ist ungefähr so groß wie ein Mensch, ne?
Die ist wirklich so groß, also wenn er, die können auf so ein, die sind Spinning Wheels, da kannst du richtig geil mit abcruisen.
Und die sind so groß wie ein Hula-Hoop Reifen und die habe ich mir reingepfeffert, bis auf 2 Stücke oder 3, das hat dann doch wieder mal nicht geklappt und dann machst du eine Pasta gegessen, die war nicht so lecker, aber diese Pizzen sind echt ganz gut, die sind halt riesig, riesengroß und dann haben wir gedacht, oh, kein Hunger mehr und so weiter, dann haben wir aber den ganzen Tag Sachen gemacht, sind von A nach B, da waren wir noch irgendwie beim Steffen vom Jukutz, auch ein cooler Typ, dann haben wir den ein bisschen abgehangen, der übrigens ein bisschen aussieht wie der junge Hugo und Egon Balder, und bei dem waren wir dann. Und dann sind wir nochmal ins Lokanter nach Rottgau, ne? Mhm. Und das ist wirklich unfassbar. Und da haben wir auch ein bisschen was erlebt, weil der Max geht in diesen Laden rein, hat er schon vor mir auf der Autofahrt, hat er schon zu mir gesagt, also pass auf, wenn wir jetzt da gleich hingehen, da wird folgendes Gespräch stattfinden. Und jetzt erzähl doch mal bitte genau, was da alles passiert ist.
Im Lokanter in Rottgau, in Niederroden, arbeitet Hassan. Und Hassan ist guter Freund der Familie, beziehungsweise, nee, ist er nicht, aber es ist halt unser...
Guter Freund der Familie. Ich habe nicht umsonst gesagt neulich bei Autokino Live, die Nachtsheim sind, die ist ein Abu-Chaka-Clan aus dem Rottgau.
Ist so, wenn wir durch die Straßen fahren, ist Ruhe. Und auf jeden Fall haben wir ihn Kellner da, ihm ist der Laden. Und das ist so ein... Er ist halt so ein geiler... Dicker Typ mit so ganz behaarten Armen. Ich lieb den halt, weil er ist halt so, ja, Maxi, mein Freund, alles gut. Und das Lokana macht wirklich ungelogen mit eines der, macht das mit fast das beste Essen im gesamten Umkreis, finde ich. Ich finde, das ist wirklich ungelogen, ohne Übertreibung. Allein das Hackfleisch von denen ist Gold wert, so. Es ist ein richtig feines, relativ feines türkisches Restaurant. Und ich kenne wirklich viele Leute, die auch von weiter weg kommen, die auch in Köln oder sonst irgendwas so, die auch dort türkische Restaurants sagen, keiner findet einen vergleichbar guten Türken wie das Lokanta. Und es ist wirklich nicht jetzt so ein Dönerbudenmäßig, sondern man sitzt sehr gut drin. Aber sie haben auch einen Döner dran, noch draußen, nochmal mehrere Einzelfilialen mit Döner, auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall genug Werbung für Hassan gemacht. Hassan begrüßt mich immer, sagt so, hi Max, wo ist der Baba? Sagt er immer als erstes. Und dann sagt er immer, Spezi wie immer. Und ich sag immer Cola Light, weil ich noch nie Spezi getrunken habe. Ich habe seit 20 Jahren nirgendwo mehr ein Spezi bestellt. Aber er sagt immer, wo magst Spezi wie immer. Das ist ihm irgendwann mal so hängen geblieben. Ich sag dann immer, nein, Cola Light. Ah, und dann Grillteller, gell? Ja, Grillteller, zwei Personen, zack. Und es ist einfach, es ist gigantisch gut.
Und genauso hat er mir das vorher erzählt. Er kommt, wir gehen da rein, er sagt, oh, Max, Spezi wie immer. Und dann sag ich, nee, Cola Light. Sagt er, ah ja, Cola Light. Dann holt er die Cola Light. Genau so war es. Es war unfassbar. Es war wie ein schlechter Sketch. Und dann haben wir das Essen bekommen. Es war wirklich unfassbar lecker. Das haben wir in die Mitte gestellt. Ich muss sagen, für mich bisschen weniger so Pute-Kram noch drauf, mehr von dem Hackfleisch. Aber du hast es auch geordert. Du hast gesagt, mehr Hackfleisch. Ich weiß nicht, ob er es vergessen hat oder ob es schon mehr war als normal.
War schon mehr. Mhm.
Aber kann ruhig noch mehr Hackfleisch. Also geht ins Lokanta, nach Rottgau, bestellt euch da diesen Grillteller und bestellt euch, ihr wollt
für
alles...
Zwei Personen. Für zwei Personen. Der Bulgur da drauf ist ein... Da legst du dich lang. Der Bulgur ist unfassbar. Also das ist so krass.
Da legst du dich lang. Schön. Ja, nee, aber das war wirklich unfassbar lecker. Das war der große Lokanta-Tag. Davon wollten wir euch auch noch kurz erzählen. Es sind so viele witzige Sachen passiert. Auch allein, also gerade diese ganzen Autokino-Vorbereitung, oder wenn wir schon noch mal öfter drauf zu sprechen kommen, dieser Tag, an dem wir diese Bienen-Outfits gekauft haben. Ich wohne ja hier direkt gegenüber von so einem Bienen-Imkerladen.
Einen einzigen Imkerladen auf der Welt und... Wir wohnen, also Nanu wohnt direkt gegenüber von dem. Es ist unfassbar. Also ich bin wirklich ausgerastet. Also wir haben diesen Song geschrieben und sind dann ins Studio gegangen. Es war an dem Tag, und es war eine Woche vorher, wie wir die gekauft haben. Das weiß ich noch. Und dann laufe ich zum Chris und sie hat aus Versehen falsch geparkt und sagt so, ey, du wohnst ja bei einem Imkerladen. So, und er sagt so, ja, stimmt. Und dann sind wir dahin und haben uns eine Dreiviertelstunde mit Imker-Outfits beraten lassen. Das war eines der lustigsten. Und die haben halt echt gedacht, wir verarschen die und wir gehen gleich raus und lachen oder so. Du hast gemerkt, die Frau wurde immer unsicherer, weil wir immer mehr Späße gemacht haben. Aber es war halt so, wir waren halt todernst, haben halt diese Imkeranzüge gekauft. Haben wir die Chris hat dann auch immer so furztrocken steht er so da und macht dann einfach so Selfies und sowas in diesem Laden und so. Und man weiß halt, er hat den Spaß seines Lebens, aber er wirkt dabei so bierernst. So. Ich war nur so die ganze Zeit so in so einem Wow-Modus. Aber ich war dann noch so angefixt vom Honiggeruch, dass ich noch ein riesiges Glas Honig gekauft habe und noch so geile Honiggutzchen und so.
Ja, wir haben noch Gutzchen geschenkt bekommen. Der Max hat sich für Milchhoniggutzchen entschieden und ich hatte nur die normalen Honiggutzchen. Deine waren schon besser.
Ey, Milchhoniggutzchen sind schon mit die besten Bonbons, die ich in letzter Zeit hatte. Ey.
Ich fand es irgendwie schöner drin. Also das war irgendwie so ein beruhigendes... guck mal, so geht Arbeit auch. Also die haben...
Wo waren denn die Bienen?
Ja, waren keine Bienen da, war echt beschiss.
Ja, nur eine Arbeiterbiene war drin, sag ich.
Ja, hat auch sehr gelb alles in dem Laden. Also ich glaube, es ist schon... Man kann zu dem Typen immer sagen, ich würde mal den Honig aus dem Schaufenster nehmen, sonst vergilbt der mit der Zeit. So, egal. Nee, aber ansonsten haben wir erstmal nichts mehr zu berichten.
Auch, sonst wären die Möbel gelb.
Sonst wird ja alles gelb. Also alles gelb in dem Laden. Und es hat immer nach diesem Honig gerochen. Und da bekommst du automatisch Lust auf Honig. Und Honig ist schon was Feines. Ich mag Honig sehr.
Voll, ich bin großer Honigfreund.
Gut, das war's. Folgt den Imkern auf Twitter. Ansonsten gibt es erstmal nichts zu sagen. Wie es mit den Imkern weitergeht und wie es mit der flotten Biene weitergeht, müssen wir selbst erst noch entscheiden. Aber damit wird auf jeden Fall Großes passieren. Deswegen folgt denen, weil ihr könnt ja sagen, ihr wart von Anfang an dabei. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr zu vermelden, außer vielleicht noch, was ich mal loswerden möchte, wenn Müllermilch diese Special Edition macht, also gibt's ja immer sowas wie Schokolade mit Minze und sowas, ist meistens scheiße, kauft es nicht, also es gibt ganz selten mal eine gute Müllermilch und da gibt es jetzt auch eine Müllermilch Honig. So, das wollte ich noch sagen, das war's von mir, tschüss, danke für die vielen Leute auf Patreon, bald gibt's wieder Prosecco-Laune, ich glaube nächste Woche dann, Intime Stunde kommt auch bald und Max, falls du noch was sagen willst?
Nee. Komm, wir machen Abschlussrap. Das war wieder Autokino mit Maxi und Anu. Und ihr fragt euch jetzt, was habe ich denn zu tun? Grammatik ist so nicht mein Fall, deswegen mache ich Schluss. Und du sagst jetzt auch noch ein klein bisschen Stoß. Na, Anu, kick it.
Okay, warte mal. Ey, wir sitzen hier, wir sind voll locker drauf und die Beats kommen einfach rein. Was denn?
Der Flow.
Und die Beats kommen einfach rein. Wenn ich die Rhyme King sag, keine Maus, lass es mal sein. Denn ich bin routiniert, ich bin ein cooler Typ und die prosten mir gern zu. Das ist Mickey Max, Rock Steezy und Grizzly Boy Nanu. Peace out.
Bis zum nächsten Mal. Denn auch im Autokino heißt es natürlich To be continued.